Eine Weihnachtsgeschichte. Hörspiel von Johannes Friedenkuchen. Redaktion Julia Glasfond. Schnitt Simon Pechelmann.
Wie machen wir es dieses Jahr?
Ich weiß nicht. Das ist schon wieder alles so spät im Jahr. Man dreht sich...
Jürgen, jetzt mach mal den Fernseher aus, bitte.
Man dreht sich nach Ostern zweimal um.
Ja.
Und schon ist Weihnachten, Friedrich.
Jürgen, mach jetzt mal den Fernseher aus.
Friedrich, es ist schon wieder fast Weihnachten.
Jürgen, mach jetzt mal den Fernseher aus. Also, ich mach meinen Fernseher aus, du machst deinen Fernseher aus, Jürgen. Das ist doch, wir machen das...
Also, Jürgen, also Friedrich, das Jahr ist ja, geht ja immer rum.
Und geht rum, ja.
Ja, und wir müssen...
Jünger werden wir alle nicht.
Das ist richtig, Friedrich. Es ist zwar alles auch gut soweit, würde ich sagen.
Ja.
So allgemein im Leben.
Findest du.
Und auch sexuell.
Ich beschwere mich nicht.
Ja, eben, darum geht es ja auch im Leben.
Ja.
Sich nicht zu beschweren. Aber was ich jetzt gerade festgestellt habe, ist, wir haben noch nicht ausgemacht, wer von uns beiden den Weihnachtsmann macht für unsere zwei Burschen.
Wie jedes Jahr du.
Ich?
Ja.
Aber ich habe doch letztes Jahr schon.
Nee, ich finde, das war eine sehr angemessene Darstellung von dieser Figur. Du hast es eigentlich ganz gut getroffen, hast eigentlich auch den Schmerz sehr gut dargestellt.
Aber Friedrich, ganz kurz noch.
Ja.
Du weißt, dass ich von diesem Rindfell-Imitat wahnsinnigen Ausschlag bekommen habe am Gesicht mit dem Bart, also mit dem falschen Bart. Das weißt du.
Und die Kinder haben es auch nicht so, die haben sich ein bisschen geekelt dann, wochenlang.
Das war auch sehr eklig. Keiner wollte mir ins Gesicht gucken. Und dann musste ich mir nämlich einen echten Bart wachsen lassen, einen weißen, um das zu überdecken.
Das stimmt, das war sehr unangenehm.
So, also
aber ich weiß gar nicht, ich habe mich in die Rolle überhaupt nicht reingearbeitet.
Ist doch ganz einfach, das ist ein alter Mann, der wohnt am Nordpol, da ist eh nicht viel los, da musst du nicht viel Hintergrundwissen haben.
Und was ist jetzt mit dem, was für ein...
Sag mal ho.
Ho.
Ja, siehst du, das klingt doch super.
Das klingt furchtbar. Ich kann das nicht.
Doch, kannst du.
Jürgen.
Ich bin mir ganz sicher.
Nee, ich kann das nicht. Ich weiß auch gar nicht, was macht der für innere Konflikte durch? Was bewegt den im Innersten?
Yeah.
Warum, verleitet ihn dazu, jährlich immer hinzugehen zu den Kindern?
Stell dir doch mal vor, ein alter Mann am Nordpol.
Ja.
Schon in so einem Iglo vielleicht.
Ja, nur mit Rentieren unterwegs.
Da kann
man sich vorstellen, was das für ein Individuum ist.
Ja, siehst du, ein einsames Individuum, ein zerbrechliches Individuum.
Von wegen.
Und er sehnt
dreckiges
sich
Schwein ist das.
Er möchte ein bisschen Liebe in die Welt hinaus.
Ja, genau, in die Rentiere vielleicht.
Nein, nicht in die Rentiere.
Naja.
Nein.
Also
es
Jürgen.
Es geht doch um die Kinder.
Das kannst du, glaube ich, besser.
Um die Kinder. Warum ich?
Ja,
was soll
Kinder.
Das denn nun wieder
was,
heißen?
Die Kinder.
Mit Rentieren habe ich ja nun gar nichts am Hut im
ist es ja
Leben,
wohl Friedrich. Total egal, den Kindern.
Ich glaube es.
Die wollen ja nur die Geschenke auspacken.
Du,
die wollen
ist
überhaupt
so eine,
keine
du drückst dich wieder nur von deinen Pflichten.
Ja, das ist wie
die Kinder freuen
immer das
sich
Gleiche
doch schon.
Mit dir. Wirklich.
Irgendjemand muss es machen, Friedrich.
Ja, gib.
Also. So, und jetzt ich habe schon gesehen, eigentlich ist ja Weihnachtszeit, ist ja echt Besinnung, nicht wahr? Frieden. Jetzt hör doch mal auf mit dem Genestel.
Muss doch in das...
Jetzt doch noch nicht.
Das Kostüm
jetzt
rein.
Warte doch mal, wir haben doch noch 2 Stunden Zeit, bevor es losgeht.
Ach so.
Ich wollte sagen, es ist ja Zeit der Besinnlichkeit.
Ja.
Zeit der Ruhe.
Aha.
Die Kinder sind eh noch in
der Schule.
Nein, in unserem
im Schwimmbad
und pflücken Blumen gerade.
Im Blumenzimmer.
Ja, so. Und wir haben noch 2 Stunden Zeit. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal die Gefühle wieder zurückschrauben.
Ja, tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe.
Ist okay, ist Weihnachten, da geht schon mal hoch her.
Ja.
Und deswegen.
Vom Himmel hoch komme ich hier, sagt man ja auch.
Richtig, genau, Herr Friedrich. Das ist ein sehr guter und valider Hinweis gewesen, einen Spruch jetzt hier noch einzufügen. Das war gutes Writing von dem Team. Und jetzt würde ich sagen, beruhigen wir uns erstmal bei einem Tässchen Radio.
Gerne. Darf ich dir einen schenken?
Ja.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Herzlich willkommen zu Eisenbad und Meisendraht. Es ist Dezember und
Jingle Bells,
ja,
Jingle all the way.
Frau Meisendraht, das muss nicht sein.
Oh, what fun in this.
Ich mach's jetzt mal ein bisschen leiser. Herzlich willkommen zu Eisenbad und Meisendraht, dem Magazin für Eigenart, für eigenartige Literatur, eigenartige Musik, eigenartige Moderatorinnen. Haben Sie sich beruhigt, Frau Meisendraht?
Ja, ich bin doch schon in Weihnachtsstimmung, Herr Eisenbart.
Ja, ich bin nicht mehr in Weihnachtsstimmung, weil der zweite Weihnachtsfeiertag ist.
Das ist doch noch Weihnachten.
Ich habe die ganzen Tage durchgesoffen, weil ich die Verwandtschaft nicht ertragen konnte. Mein Enkel, der es zu nichts gebracht hat, seine nichtsnutzige Freundin auch noch, die im kompletten Gesicht gepierst und tätowiert ist. Also das ist wirklich furchtbar. Früher war das einfacher. Es ist Sonntag, der 26. Dezember und Sie hören Eisenbad und Meisendraht auf Radio. Sie merken es, ich habe auch noch ein bisschen diese Weihnachtsgans Atmung. Ich muss an dieser Gans vorbei atmen, deswegen klingt das ein bisschen komisch. Sie hören Radio Z auf der 95,8 oder hören uns im Podcast. Das bleibt Ihnen überlassen. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen aufgekratzt von Weihnachten. Das war wieder zu viel für mich. Wollen Sie ein Tässchen Tee?
Ja, dann in Herrgotts Dreiteufels Küche.
Gut, dann ich bringe Ihnen Tee. Sie können jetzt mal reinmoderieren.
Ja, also, es ist ja nicht nur der zweite Weihnachtsfeiertag, was ja an sich schon Grund zum Feiern ist, warum auch immer. Es ist auch so, dass wir haben ganz viel Tolles im Brotkorb heute. Eisenbart und Meisendraht hat heute nämlich, und jetzt wäre Herr Eisenbart natürlich gut, um das Ganze noch abzurunden, wir haben heute unsere 50. Folge im Kreis der Themen sind wir auf der 50 gelandet. Und das ist ja eigentlich ja an sich schon ein Grund zum Feiern. Aber es ist ja auch Weihnachten. Also gibt's heute Spaß und es gibt Tee. Vielen Dank, Herr Eisenbart, fürs Tee holen. Ich habe gerade announced, wie man das so auf Neudeutsch sagt.
Worum es in der Sendung heute geht?
Noch nicht.
Erstmal,
dass wir die 50. Folge haben, Herr Eisenbart. Die 50.
Stimmt.
Die
wir
goldene
haben die 50 voll gemacht.
50 Jahre Eisenbart und Meisendraht. Ganz schön lang machen wir das jetzt schon.
Ja, aber wir sind deswegen auch sehr anerkannt in Deutschland. Bundespräsident Herzog hat uns auch eine Karte geschickt.
Die hat etwas gedauert, bis sie ankam.
Ja.
Ja.
Das war zum 25-Jährigen, hat er uns die geschickt. Ach so.
Werner Herzog. Weil wir seine Pinguine erwähnt haben. Da hat er sich nochmal bedankt.
Er hat sich sehr gefreut.
Der hat vom Südpol aus, hat er geschrieben.
Ja.
eine Karte und hat uns geschrieben, was er sich zu Weihnachten wünscht. Ja, Spinner.
Alexander Kluge hat uns auch geschrieben, dass er sich sehr freut, dass wir immer noch auf Radio Z sind und uns nicht an die großen Schweinesender verkauft haben, hat er so formuliert. Vielen Dank an Alexander Kluge.
Ja, da kam Glückwünsche auch, ja, stimmt.
Ja,
stimmt. Richard David Precht hat uns geschrieben.
Wirklich?
Ja, er hat so, hat eine Haarlocke mit beigelegt und hat gesagt, er glaubt, wir sind ganz gut.
Ach, toll.
Ja.
Toll. Das finde ich wirklich.
Der hat jetzt auch einen Podcast.
Nee.
Doch, mit ihrem Lieblingsmoderator, glaube ich, zusammen.
Lanzer.
Lanz oder Kerner, einer von beiden. Ich kann die mal nicht auseinanderhalten.
Ja.
Ich glaube, es war Lanz.
Toll.
Schön, oder ein Podcast.
Ja.
Ist das nicht was?
Sehr
Wollen
gut.
Sie das nicht sofort hören?
Ja.
Wie die dann reden, die beiden,
die haben
über Golf spielen?
Die haben das von uns abgekupfert.
Sind Influencer jetzt?
Lanz und Precht.
Ja, Lanz und Precht
sind Influencer. Wow.
Die machen auch jetzt Werbung für Matratzen.
Heißen die jetzt Pracht? Oder ja. Lenz?
Ist auch egal.
Lenz ging ins Gebirge.
Vielen Dank, Alexander Precht, für die Haarlocke, die du, ich darf ja auch du sagen, hat er geschrieben.
Ja, hat er in die Karte reingeschrieben.
Sie dürfen mich gerne duzen jetzt.
Alexander Kluge dürfen wir auch duzen.
Ja.
Danke, Alex.
Danke, Alex. Und
uns hat auch noch Hans-Joachim Kuhlenkampf geschrieben, vor 50 Jahren. Er hat gesagt, ich glaube an euch, ihr seid meine größten Fans. Hat er uns eine Postkarte damals geschrieben. Damals gab es Radio Z noch nicht, aber uns gab es schon.
Und ja, ich habe auch letztens, ich habe beim Durchstöbern all diese Grußkarten nochmal sortiert.
Ja, da toll, und sie haben die auch alle mitgebracht.
Da waren ja auch zum Teil historische dabei. Hier,
Herr Genscher, Romy Schneider.
Herr Genscher hat uns geschrieben. Ganz oft. Ich weiß auch nicht warum, der hat ja eigentlich mit uns nichts. Aber er hat gemeint, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, es hieß, unsere Sendung gibt ihm Kraft. Das ist eigentlich nicht zu lachen. Das sind die Grußworte, da kann man schon mal drüber reden im Radio.
Stimmt. Wollen wir mal in das Thema hineinführen?
Ja, gerne.
Das beliebte Weihnachtsthema.
Wohnen. Sie werden aber im Laufe der Sendung noch merken, ich habe ein 1A. Ich bin ja so ein bisschen eine Recherche-Gott, Göttin, könnte man sagen.
Das kann man so sagen.
Und ich hab den 1A-Link zu Weihnachten, zu unserem Thema. Wohnen und Weihnachten, das beginnt nicht nur mit dem gleichen Buchstaben.
Ja.
Wenn Sie sich das anschauen, Wohnen, Weihnachten.
Ja.
Es endet auch mit dem gleichen Buchstaben.
Ja.
Und später im Laufe der Besprechungen dieser Themen, der Aufbereitung der Themen, werden wir dann auch gleich zukommen, warum Wohnen und Weihnachten sehr, sehr verzahnt sind miteinander.
Ja, und Sie haben auch schon gesagt, Weihnachten ist das Fest der Familie. Und was macht die Familie?
Sie wohnt.
Aha, sehr gut. Haben wir es doch schon wieder.
Ja, aber das war jetzt ja einfach gedacht.
Ja,
wir müssen komplizierter denken, Herr Eisenbahn.
Ach so. Ach, das war zu einfach.
Mhm.
Gut.
Wollen wir vielleicht als erstes mal einen Text hören, bevor wir in die Materie hineindringen?
Wir hören sehr gerne einen Text. Und zwar einen Text von der Mutter von Matt Esperkowski.
Ich habe im Bad ein Fenster, das rübergeht zu meinem kleinen Zimmer. Dort habe ich im Sommer immer das Außenfenster gekippt und lüfte nachts so, ohne dass sich eine Katze einklemmen kann. Abends beim Zähneputzen nehme ich wahr, dass im Zimmer nebenan etwas Großes herumflattert. Rasch schlage ich das Badefenster zu. Dass es sich um keinen Falter gehandelt haben kann, war mir bei der Größe sofort klar. Aber ich war müde und ich bin erst einmal schlafen gegangen. Nach einem stärkenden Frühstück am nächsten Morgen musste ich mich aber dieser Situation stellen. Ich ging ins Zimmer. Es war nichts zu sehen, aber überall lagen die kleinen Kackböllerchen rum. Also holte ich erstmal den Staubsauger und saugte. Plötzlich taucht dieses Monster auf und flattert über meinem Kopf herum. Ich schreie gellend auf, reiße ein Handtuch aus dem Wäschekorb und drehe es propellermäßig über meinem Kopf. Immer noch schreiend kämpfe ich mich zur Türe und verlasse den Raum. Ich bin einer Ohnmacht nahe und am ganzen Körper läuft mir der Angstschweiß herunter. Mit letzter Kraft torkele ich auf meinen Sessel zu und lasse mich dort hineinfallen, gerade noch rechtzeitig, bevor mir die Sinne schwinden. Als ich wieder halbwegs normal atmen kann, rufe ich bei meiner Tierärztin an und frage, was ich nun machen soll. Sie meint, ich müsse zurück ins Zimmer und das Fenster öffnen. Durch den Türschlitz sehe ich aber, dass dieses gefährliche Wesen immer noch wie blöde um die Lampe kreist. Für mich also keinerlei Option, mein Leben aufs Spiel zu setzen und dort einzutreten. Nach einer halben Stunde war die nachtaktive Hässliche wohl erschöpft, denn ich sah sie nicht mehr. Todesmutig und vor lauter Angst dem Wahnsinn nahe, schleiche ich nun, bewaffnet mit zwei Handtüchern, ins Zimmer. Ich pirsche mich ans Fenster heran. Jeder Schweißtropfen, der zu Boden fällt, donnert in meinen Ohren. Endlich erreiche ich das Fenster und öffne es. Dabei entdecke ich dieses Untier am Boden und fange wieder zu schreien an, während ich es aus sicherer Entfernung natürlich mit dem Handtuch anfächere. Da erhebt sich das Geschöpf, breitet seine gewaltigen Flügel aus und fliegt erneut um mein Haupt herum. Die Hauswände im Hinterhof schicken mir meine gellenden Schreie als Echo zurück. Endlich entdeckt die wohl blinde Fledermaus das offene Fenster und entfleucht. Um mich selber etwas zu beruhigen, wiederhole ich mit zittriger Stimme, ja, schon fast einem Mantra gleich, immer wieder den Satz: Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich wanke ins Bad und spüle den Schweiß von meinem Gesicht. Dann beginne ich bei offener Türe das verunreinigte Zimmer zu saugen. Plötzlich verdunkelt sich der Raum und über mir kreisen zwei weitere, blutrünstige, hämisch dreinblickende Fleischfresser. Ich kreische in den höchsten Tönen und stolpere vor Panik fast erblindet in den Flur, gefolgt von der hungrigen Meute. Diese dreht nun mit regelmäßigem Flügelschlag eine Runde in meinem Schlafzimmer. Ich verschanze mich derweil im kleinen Flur vor der Toilette. Wieder mit zwei Handtüchern bewaffnet. Mir ist klar, hier geht es schon längst darum, wer am Ende überleben wird. Es dauert nicht lange, da fliegt der Feind den Flur entlang, um meiner erneut habhaft zu werden. Mit lautem Gebrüll springe ich in den Gang. Ein Handtuch propellert über meinen Kopf, um eine Landung auf demselbigen zu verhindern. Das andere drehe ich so schnell vor meinem Leib, dass ich fast selber abhebe. Nun treibe ich die speichelleckenden Biester zurück zum geöffneten Fenster. Die Schallwellen meiner Schreie begleiten ihren Flug hinaus. Ich verlasse das Kinderzimmer und schließe die Türe hinter mir. Vor Erschöpfung innerlich gelähmt, werfe ich mich auf mein Bett und verbleibe dort fast zwei Tage in einem Schockzustand. Wenn ich nun die Wohnung verlasse, spüre ich die stechenden Blicke meiner Nachbarn im Rücken. Sie überprüfen am Türspion, wann sie vor mir sicher ins Treppenhaus hinaustreten können.
Das war der Text von der Mutter von Bakowski.
Das ist ein guter Autorenname, Mutter von S. Bakowski. Und hier auch steckt auch schon wieder die Familie drin. Sehen Sie, da ist es doch schon wieder. Weihnachten, Fest der Familie. Und Wohnen. Die Sache der Familie. Sache der Familie.
Das Tunwort der Familie. Haben wir früher noch gelernt.
Ja, richtig. Das Tunwort Wohnen geht nämlich auch, jetzt gehen wir gleich mal hinein in die Etymologie.
Ja.
Das kommt nämlich vom Mittelhochdeutschen Wohnen.
Ja.
Und von Althochdeutsch Wohnen. Wellen, wohnen, hausen, bleiben, leben, sich aufhalten, verharren, ruhen, sein. Also es geht ganz existenziell zu in der Wurzel dieses Wortes.
Ja.
Also das Wohnen als Sein, nicht wahr? Das ist doch vielleicht mal was.
Ja.
Also existenziell.
Also ontologisch.
So, bist du oder bist du nicht?
Wohnst du noch oder bist du schon?
Genau, und wenn du die Wohnung verlässt,
dann bist du nicht.
Bist du da?
Dann ist, bist du.
Ist deine Leerstelle, die du zurücklässt, vielleicht trotzdem noch du? Also bleibt noch was? Bist du komplett weg, wenn du gehst? Ja.
Oder ist es vielleicht wie so ein Zahnabdruck?
Ja, so genau.
Man geht mit so einem Mörtel in den Mund hinein, macht Abdruck. Und dann geht man raus aus der Wohnung, der Zunge,
ja.
Die Wohnung,
der Mundraum,
und ist dann, Mundhöhle. Hat aber trotzdem noch quasi eine Ahnung. Das
vielleicht.
Ist das, wie wir OntologInnen das
formulieren. Und dann kommt dieser Wortstamm Wohnen, steckt ja in so vielen schönen Wörtern drin, wie zum Beispiel gewöhnen, nicht wahr? Sich an etwas gewöhnen, also
Gewohnheit.
Gewohnheit, Wonne, nicht wahr?
Wonne.
Wunsch.
Ah ja, Wunsch.
Wahn. Also Wunsch und Wahn sind da ganz nah beieinander etymologisch.
Sind Sie da, verbürgen Sie sich dafür, für diese Information,
ja.
Dass die etymologisch zusammenhängen?
Ja, na sicher. Semantisch. Es kommt alles aus dem Protogermanischen.
Ah ja.
Und alles, was mit W anfängt, gehört ja auch irgendwie zusammen. Wohnen.
Gehört auch zum
Wahn, Protogramm, gewinnen. Ja. Sogar gönnen, obwohl es nicht mit W anfängt.
Oder Wanne.
Vielleicht.
Schöne Wanne. Kann das sein?
Ja, aber auf jeden Fall die Gewohnheit zum Beispiel.
Gewohnheit.
Die hatten wir ja schon.
Ja.
Also, Sie sehen, in diesem.
Aber auch gewöhnen zum Beispiel.
Gewinnen.
Gewinnen. Wonne auch.
Wonne und Wahn.
Wahn auch.
Ja, waren auch, Herr Eisenbahn.
Hat was mit Wohnen zu tun.
Ja, hat was mit Wohnen zu tun. Es gibt natürlich auch Wohnen, ach egal.
Ja.
Herr Heidegger.
Ja?
Kennen Sie den noch?
Kenn ich noch.
Persönlich. Der war doch,
ja.
Der war doch in Ihrer Ecke unterwegs.
Ja, wir waren auch auf dem Woodstock zusammen. Da war mit mir, hinten auf dem Gepäckträger.
Nein, das ist doch jetzt eine falsche Geschichte.
Nee, das ist das Beste aus 50 Jahren Eisenbahn und Meisendraht.
Aber
wo
das
ich mit Heidegger in Woodstock war, in Wiesbaden.
Na, also.
Und Adorno.
Ja, eben. Das war doch, das verträgt sich doch alles nicht. Was ich sagen wollte, Herr Heidegger hat sich an eine Begriffsdefinition gemacht vom Wohnen. Oder besser gesagt vom Bauen, was ja mit dem Wohnen zusammenhängt.
Ja.
Hier, was heißt nun bauen? Das althochdeutsche Wort für bauen, buan, spreche ich das richtig aus? Buan.
Buan. Können Sie es buchstabieren?
B-U-A-N.
Buan.
Buan.
Ja.
Also bedeutet wohnen. Also passen Sie auf. Dies besagt, bleiben, sich aufhalten. Die Art, wie du bist und ich bin, die Weise, nach der wir Menschen auf der Erde sind, ist das Buan, das Wohnen. Menschsein heißt, als Sterblicher auf der Erde sein, heißt wohnen. Das ist, kommt von dem.
Das ist aber, ist es nicht kurz gedacht?
Vielleicht.
Weil ist man nur, wenn man wohnt? Und was ist eigentlich wohnen? Wenn Sie jetzt auf der Straße leben zum Beispiel, also wohnungslos sind, dann sind Sie dann nicht.
Naja, ich glaube, das ist eine Definitionsfrage, nicht
wahr? Ja.
Also Wohnen, der aktuelle, sag ich mal, Alltagsgebrauch des Wortes Wohnen bezieht sich natürlich auf eine häusliche Einrichtung, meistens in gemauerten Wänden.
Ja.
Aber was ist denn nun mit Leuten, die in einer Zeltstadt wohnen?
Ja.
Was ist denn mit Leuten, die in zum Beispiel, wie sagt man da, in einer Wagenburg wohnen?
Ja.
Die von mir aus nicht sesshaft sind, sondern
ja.
ein eher nomadisches
ja,
Leben
eben.
Führen. Eine Jurte, nicht wahr? In der Mongolei eine Jurte.
Ja, eine Jurte.
Was ist denn das? Das ist doch auch Wohnen.
Das ist, ja, eben. Und ist
ja,
man da nicht?
Sie? Also da ist man doch auch. Zum Beispiel in der Jurte isst man in Milch getränktes Fleisch und dann kocht man das auf.
Das stimmt.
Da isst man ja auch.
Oder auch vergorenes Fleisch.
Gerne auch das. Lecker.
Vergorene Ziegen.
Milch. Ja, dass ein bisschen schummrig wird, wenn man das trinkt.
Haben Sie das schon mal getrunken?
Das habe ich schon mal getrunken, habe ich zu Weihnachten bekommen mal.
Haben Sie einen Schnaps bekommen mit vergorenen
Ziegen? War kein Schnaps, das war eher so eine Art Milchwein.
Wie hat das geschmeckt, Frau Meisendraht? Das frage ich mich schon lange.
Furchtbar, furchtbar. Stellen Sie sich vor, kennen Sie das, wenn Sie im Streichelzoo sind?
Ja.
Und ein Ziege kommt vorbei,
ja,
gelaufen, und sie sagen, ach Ziege, das ist ja schön, dass ich sie hier hätte, ja, ich ja nicht. Und dann streicheln sie die Ziege ganz,
ja,
und was sie dann, nehmen sie die Hand und machen mit einer Rasierklinge,
ja,
schaben sie den Talg ihrer Hand ab.
Ja.
Und machen daraus einen...
Soll ich das jetzt machen?
Nein, nicht jetzt. Sie haben ja keine Ziege gestreichelt. Aber diesen Talg nehmen sie und kochen ihn auf zu Hause.
Ja.
Und dann kommt Brennspiritus noch mit rein, Schüsschen.
Ja.
Und ein, was weiß ich, ein Schuss Pflaume.
Hatten Sie es mal in der Sendung dabei?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube schon.
Ich glaube schon. Lang, lang ist es her. Mindestens 30 Jahre.
Als sie noch in der Mongolei gelebt haben.
Ich habe kurz für meine Studien, war ich kurzzeitig in Ulaanbaatar und habe ein Loch ausgehoben.
Ja, warum?
Die haben Baupersonal gebraucht, die haben eine Straße verlegt. Und oh, ich war da mit dem Goethe-Institut.
Ja.
Und habe dann einfach, das war so langweilig, da habe ich gesagt, okay, ich mache euch das Loch.
Haben Sie Kracht getroffen?
Weiß ich nicht, vielleicht hat er sich verkleidet, also... Da waren sehr viele Leute mit Sonnenbrillen und großen Zeitungen. Vielleicht war einer davon
Kracht. Vielleicht war das Kracht.
Ja.
Der hat auch Straßen verlegt in Ulaanbaatar. Wohnen ist auf jeden Fall das große Thema, das unsere Gesellschaft in Atem hält.
Ja, es ist quasi der Kleister der Gesellschaft,
ja,
das Wohnen.
Sagt Ihnen Tiny House was?
Ja, natürlich.
Was ist das?
Tiny House ist eine Mode, ein Hype, könnte man sagen. Vielleicht auch ein Trend schon. Man könnte es vielleicht schon als Trend bezeichnen. Und wurde tatsächlich in Nürnberg erfunden. Das wussten Sie nicht, was?
Das wusste ich nicht.
Tiny Housing, das bedeutet, dass man quasi sich zum Beispiel diesen, wenn wir jetzt die Briefe rausgeräumt haben aus dem Baucontainer,
ja,
und uns dann daraus ein Haus zusammenzimmern würden.
Ja.
Das heißt, auf kleinem Wohnraum ein, sag ich mal, bewegbares, kleines Häuschen sich bauen.
Ja.
Und das ist ein Trend, weil man quasi, das hat auch viel mit dem Reduktionismus, jetzt bimmelt mein Handy. Ich wollte nur kurz nachgucken, denn das Tiny House...
Macht nichts, ich sims auch nebenher. Mit Ihnen.
Ach so.
Ja.
Ich wollte ganz kurz das nachschauen, was ich Ihnen...
Wer hat das erfunden in
Nürnberg? Jetzt warten Sie, ein Künstler.
Ach so, ein Künstler.
Wie hieß denn das? Instant
Dürer.
Nein, der hat in der Tonne gewohnt.
Sokrat, wie hieß der? Epikur. Wie hieß der in der Tonne?
Jetzt warten Sie doch mal, bitte.
Wir hören vielleicht währenddessen mal einen Text, und zwar ein Text von... Warum denn nicht? Michael Schmidt.
Ah, hier ist es, ich hab's gefunden.
Zu spät.
Tja, so ein Philosoph hat einmal gesagt, ich denke, also bin ich. Und das hat auch gestimmt, weil wie wir heute wissen, hat es ihn tatsächlich gegeben, diesen Philosophen. Allerdings müsste man heute viel eher sagen, ich wohne, also bin ich. Weil ohne das Wohnen ist alles nix, zumindest nix Gescheites. Und damit man überhaupt heute noch vom Wohnen... Und damit man heute überhaupt noch wohnen kann oder zum Wohnen kommt, gehört sich schon was dazu. Die Frau Drangsaler von drüben zum Beispiel, die hat aus ihrer Wohnung raus müssen, weil die einen Eigenbedarf gehabt haben. Der Bofordener hat nämlich endlich sein Jura-Examen bestanden gehabt. Ausgerechnet im Mietrecht. Und hat deswegen unbedingt eine erste Kanzlei gebraucht. Dort, wo die Drangsalerin drin gewohnt hat. Und da hat sie wegziehen müssen. Wo sie hin ist, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie gleich ins Altenheim nahe. Dass sich die des Wohner anderweitig nimmer anfängt, hat sich an jeder denken können. Ein anderer Spruch, der geht so. My home is my castle. Mein Heim ist meine Burg. Und auch das stimmt, weil eine Burg muss man verteidigen, sonst wär's ja keine, sondern bloß ein Haus oder eine Wohnung, je nachdem. Das gilt nicht bloß bei Leuten, die Eigenbedarf anmelden, wie Hauseigentümer oder deren Boom mit Staatsexamen. Na, wahrhaftig nicht. Derzeit kann man's ja wieder laufend in der Zeitung lesen, dass sie da eingebrochen haben oder dort. Ja, und bei uns ja auch. Beim Professor Wuyser zum Beispiel waren schon mehrfach die Einbrecher drin. Letztes Mal auch wieder. In seine 12 Quadratmeter Wohnung im 6. Stock drum und haben natürlich schon wieder nichts Brauchbares gefunden. Nicht einmal im Kühlschrank. Ja, nicht einmal im Kühlschrank. Da haben sie den halt einfach ausgesteckt und das Stiegenhaus runter. Und das restliche Zeug haben sie ihm drin gelassen. Weil die Sperrmüllabfuhr sind sie halt auch wieder nicht, hat Anna vor denen noch gesagt. Haben sonst nichts brauchen können. Haben den Kühlschrank dann auf einen alten Peugeot nauf und sind davon. Die waren ganz schön fertig von der Schlepperei. Der eine hat es dem anderen Einbrecher sogar noch gesagt, dass er glaubt, dass er sich dabei einen Bruch gekommen hat. Warum ich das nicht gemeldet habe? Ja, denken Sie vielleicht, ich interessiere mich für sowas? Außerdem haben Sie bei der Frau Neubinger ein paar der doch auch noch geläutet. Bevor sie weg sind, haben sogar mit ihr geredet und gesagt, also wir waren ja schon in vielen Wohnungen, aber das bei dem Professor Wuyser da oben schlägt doch glatt den Fass den Boden aus, ihr solltet mal für den Sammeln gehen, auf Wiederschauen. Also echt, da könnte die Frau Neubinger doch auch mal Lebertle sagen, oder? Mich zumindest geht es nichts an. Mich geht überhaupt gar nichts was an. Oder wollen Sie, dass man mir nachsagt, ich spioniere? Der Herr Wuyser hat doch eh nix in dem Kühlschrank drin gehabt. Bis auf eine abgelaufene Packung Milch, Haarvollmilch. Und die war noch vor 2011.
Das war ein Text von Michael Schmidt.
So, jetzt habe ich nämlich
den. Verena Schmidt. Die beiden sind aber nicht verwandt oder verschwägert. Schätzen sich trotzdem sehr.
Kunst und Kultur aus Kultur aus.
So, Frau Meisendrath, haben Sie es jetzt gefunden? Das ist ja unmöglich.
Ja, meine Güte, ich muss hier nebenher recherchieren. Also, kennen Sie den vielleicht? Herrn Winfried Baumann, kennen Sie den?
Winfried Baumann.
Ist aus Nürnberg, ein Künstler, ein bildender Künstler.
Aha, und der hat die Tiny House erfunden.
Der hat als Kunst.
Wollen Sie ein Konzept? Stück Kuchen?
Nein! Der hat eine Tonne genommen und hat die umfunktioniert, hat quasi ein Bett aus der Tonne. Also man, die Tonne kann man dann so hinlegen und man hat so einen Zeltanbau an der Tonne dran und hat dann quasi ein kleines Häuschen in einer Mülltonne. Und das ist natürlich ein, sag ich mal, kritischer Blick auf die Wohnungsknappheit in Nürnberg.
Ist das noch Kunst?
Das ist Kunst und es kann nicht weg, weil die Tonne ist ja die Kunst quasi.
Ach so.
Und dieser Mann hat das, glaube ich, schon in den 90ern hat das schon angefangen.
Aber Mensch in der Tonne, das ist für mich auch ein bisschen... Das ist für mich ein bisschen pietätlos.
Ja, aber es geht ja darum, Sachen zu hinterfragen. Es geht ja darum.
Heißt es, dass uns der Wohnungsmarkt zum Müll degradiert?
Ja, vielleicht das. Vielleicht heißt es das. Oder vielleicht heißt es, es kann natürlich auch anders gelesen. Es kann natürlich auch gelesen werden, dass eine Tonne manchmal reicht, ein kleiner Platz manchmal reicht. Aber es ist natürlich auch ein kritischer Blick auf die Eierproduktion.
Die Tonne an sich.
Die Tonne, nein, die Urban Nomads heißt das Projekt seit neuestem. Früher hieß es, glaube ich, Tiny Housing. Aber das jedenfalls hat Herr
Baumann.
Winfried Baumann, der 1956 Created Last View im Vertätig.
Jetzt lesen Sie aus dem Internet vor, Frau Meisendrath. Das ist faul. Das ist wirklich faul. Das hätten Sie vorher sich angucken können.
2001 wollte ich das sagen.
Denken können, dass 2001 war das,
hat der die
Tonne aufgemacht. Wenn das Thema Wohnen ist und wir in Nürnberg sind,
hat er Leuten die Tonne
hätten Sie ja vorher schon mal ausdrücken können, die ganze.
Und das ist Kunst.
Wir haben einen Drucker stehen in der Redaktion.
Und das hat mit Wohnen zu tun.
Draußen am Gang haben wir einen Drucker
stehen. Jetzt reden Sie doch nicht auf hier. Es ist Weihnachten, Herr Eisenbach.
Ja, von wegen.
Doch, natürlich.
Fest der Familie. Na klar, das gefällt mir schon wieder mit Ihnen. Entschuldigung. Ich wollte nicht so zu Ihnen sein, Frau.
Wir wollten doch eigentlich uns. Gibt's doch alles gar nicht. Also was haben wir jetzt als Definition für Wohnen? Also
wirklich
ist
aufrichtig jetzt von mir Entschuldigung.
Okay, also jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Wohnen ist Wohnraum ist der Raum, in dem man wohnt.
Gut, gut.
So, und was ist Wohnen? Wohnen ist Sein, aber privates Sein.
Ja.
Und hat was mit mit einem Zuhause zu tun, also mit einem Ort, mit einem Raum, einer Topologie des Ichs auch.
Ja.
So wie das Heidegger ja auch gesagt hat, das Sein des Ichs als Mensch, als sterblicher Mensch, hat immer etwas mit Wohnen zu tun. Selbst im Tierreich ist es ja so, dass das Wohnen eine Art der tierischen Kulturtechnik ja auch ist.
Ja.
Man schaufelt sich zum Beispiel einen Gang als Kaninchen, als Maus, als Ratte.
Ja.
Jedes Tier sucht sich seine Nische in der Welt und das kann man ja auch schon als Wohnen bezeichnen. Sich die Nische im Sein suchen.
Sie haben recht.
Ja, sehen Sie?
Ja.
Und das ist ja interessant, man redet ja bei Tieren immer so, wenn der Rabe zum Beispiel die Nuss auf die Straße legt, dass Autos drüber fahren und dann er essen kann.
Der ist schlau.
Ja, da sagen wir, das ist ja wahnsinnig schlau.
Ja.
Oder wenn der Affe einen Zweig benutzt, um die Ameisen auszustochern.
Die Termiten, ja.
Dann sagen wir, ja wow, der benutzt ja Werkzeug, das braucht ja ein großes Gehirn.
Das könnten wir auch mal machen.
So, aber was keiner dieser Leute sagt ist, die bauen sogar ganze Häuser zum Teil. Die Termite selber baut ja ein Haus.
Stimmt.
Eine Wohnung für sich und ihre Artgenossen.
Manchmal sogar im Haus von anderen Leuten.
Das erfordert ja ein wahnsinnig komplexes Planungsgeschick auch.
Sie haben recht.
So wie die Pyramide auch. Die Wohnung für die Toten, nicht wahr?
Stimmt.
Und selbst da ist ja schon, Vorausplanung und vorausschauendes Denken erforderlich fürs Sein
Stimmt.
der Welt. Jetzt sagen Sie doch auch mal was Sinnvolles, bitte.
Ja, find eigentlich interessant, dass es dann, das abschätze ich ja eigentlich. Also der Wohnen ist ja was Gutes. Jeder möchte wohnen.
Ja, jeder muss wohnen, würde ich fast schon sagen. Wir können ja fast nicht.
Alle Menschen wollen wohnen. Aber dann, und das ist dann...
Diogenes war es nämlich.
Diogenes, genau.
Und der hat auch, das ist ja interessant, dass sie das jetzt hochbringen, der hat ja in der Tonne gewohnt.
Ja.
Und dann kam Alexander der Große, hat gesagt, Mensch, das finde ich toll, dass du in der Tonne wohnst. Möchtest du nicht Geld haben oder möchtest du nicht ein Haus von mir haben?
Ja.
Und was sagt Diogenes?
Der sagt, nee, ich mache da draußen eine Kunstaktion in Nürnberg. Das hat der nämlich gesagt. Und ich werde ganz groß und noch größer als Alexander der Große sogar. Und da wirst du noch mal auf mich hochblicken, zu mir aufblicken, du Schwein. Das hat der gesagt. Hat er auch so gemeint. Hat es nur nicht so formuliert. Ist so.
Vielleicht Zeit für einen Text?
Vielleicht Zeit für einen Text, sehr gerne. Und zwar, wir hören einen Text von David Telgin und hat noch einen Gruß mitgeschickt, allerdings nicht von sich selber, sondern von, hoppla, das ist ja fantastisch, von Charles de Gaulle. Herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen, liebe Eisenbahn und Meisendraht. Ich bin ein großer Fan und macht bitte noch mal 50 Jahre so weiter. Ich bin stolz auf euch. Go, 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 ihr Schnuffis. Und hier ist der Text von David Telgin.
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Miniküche. In einem Raum, auf 16 Quadratmetern verteilt. Das Leben. Aber wo ist noch Platz?
Das war Lyrik.
Ja.
Gibt's auch immer noch. Gibt Leute, die das auch immer noch machen, finde ich gut.
Ja, es ist schwierig damit, seine Wohnung, seine Miete zu bezahlen mit Lyrik.
Das ist richtig, aber deswegen nichtsdestoweniger sollte man es tun.
Richtig. Blicken wir doch nochmal so ein bisschen.
Weil sonst haben die da oben ja gewonnen. Wenn man es nicht tut, Frau Meisendraht. Vielleicht. Denken Sie dran. Was ich noch sagen wollte. Was ist jetzt Hausen eigentlich?
Wie Hausen?
Im Gegensatz zu Wohnen, Hausen.
Ich weiß nicht, ob da so viel Unterschied besteht, ehrlich gesagt.
Doch. Das ist doch viel abfälliger.
Sie hausen? Ich hause in...
Ja. Er haust in einer Stinkehöhle oder in einer Kaschemme. Zum Beispiel.
Ja, aber das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, warum sich da interessiert mich nicht.
Frau Meisendraht.
Ich wollte noch über.
Hausen. Ist ja eigentlich was Gutes.
Ja, aber ich verstehe es auch nicht, warum sie das verkehrt hat. Weil man abhaust vielleicht. Da hat sich vielleicht... Es wird ja abgehaust.
Abgehaust?
Ja.
Ich hause hier mal so richtig ab in der Bude. Richtig. Kommt aus einer Technosprache.
Aus der Technokratie.
Ja. Wollen Sie ein Stück Kuchen?
Nein! Wussten Sie, dass es inzwischen in Deutschland mehr Wohneigentümer als Mieter gibt? Das fand ich interessant.
Was?
Es wirklich? Gibt mehr Wohneigentümer als Mieter in Deutschland. Das kann ich mir echt
wie
gar nicht vorstellen.
Wie geht das denn zusammen?
Verstehe ich auch nicht. Internet ist manchmal komisch mit den Behauptungen.
Ja, ich würde auch nicht alles glauben,
nö,
was Sie glauben.
Nicht. Ich sag ja nur, was da steht.
Naja.
Profis mieten, habe ich noch oft. Das hat mal eine weise Frau zu mir gesagt.
Profis mieten?
Ja, also nicht kaufen.
Und Anfänger kaufen.
Ja, genau. Weil jeder will immer Häuser kaufen, das ist ja auch so ein Thema. Es gehört ja zu so einem romantisch verklärten Familienbild dazu, dass man ein Häuschen besitzt.
Ja, oder baut.
Oder baut eigentlich sogar. Ja. Schaffe Häuser bauen.
Hat jetzt eine Bekannte von mir, hat mir geschrieben, dass sie in Belgien ein Haus gekauft hat. Bei Brüssel.
Oh, da gibt's gute Pommes, habe ich gehört.
Ja, und da ist ein riesiger Kandelaber drin. Und da habe ich mir gedacht, bestimmt hat sie es nur wegen dem Kandelaber gekauft, aber ich kann es verstehen. Hätten Sie nicht auch gern einen Kandelaber?
Ja, ich immer Laber.
Ja, aber in Europa ist eher nicht so viel mit Kaufen. Das ist eigentlich, wenn Sie das amerikanischen Familien erzählen, dass sie mit 60 oder mit 80 noch zur Miete wohnen, da sagen sie, sind sie verrückt?
Ja, richtig. Also
haben sie denn nichts,
das eigene Heim,
nichts gebracht?
Das eigene Heim ist auch so ein Thema, was mit Wohnen zusammenhängt. Nämlich, dass man eben wie das Tier, nicht war wie der Vogel, der sich ein Nestchen baut,
ja,
war etwas selber aufbaut und dann auch so als Identifikationsfläche benutzt.
Kindzeugen. Mann bauen. Baumpflanzen. Haus verkaufen. Das sind die vier Sachen, die man machen muss, in Amerika zumindest, um ein Mann zu sein. Habe ich alles noch nicht gemacht. Mann gebaut habe ich mal. Aus Kastanien.
Das ist ja wie im Faust 2.
Ja, stimmt. Homunculus. Aber aus Kastanien. Das ist... ist etwas anders als im Buch, als es Goethe gewollt hat von uns Menschen. Der wollte
Goethe war ja auch Synästhet.
Er hat, glauben Sie, dass Goethe gewohnt hat?
Ja.
Warum?
Ich habe Ihnen doch gerade schon erklärt, dass man als Mensch immer irgendwie wohnt. Selbst wenn sie auf der Straße wohnen, wir hatten das doch schon, selbst wenn sie Diogenes sind und in der Tonne sitzen, wohnen sie ja. Also es ist schwierig.
Ja, wegen dem Tiny Housing. Ich finde das sehr interessant, dass das eigentlich mit Tonnen begonnen hat, Tiny Housing.
Natürlich.
Und der Vorteil ist ja auch Minimalismus.
Ja, Minimalismus.
Also man bricht sein Lebensstandard und sein Equipment, was man so zu Hause hat, bricht man auf das Nötigste runter.
Ja.
Wobei, zum Beispiel eine Rolle Klopapier und ein Päckchen Nudeln, zum Beispiel.
Zum Beispiel. Aber passen Sie auf, wir hatten das Thema auch schon mal. Marie Kondo.
Stimmt.
So, also im Internet drinnen, die ganzen Influencers.
Das ist gängig.
Die ganzen Influencers hatten vor so ein paar Jahren, gab es den Trend, nicht wahr, oder den Zeitgeist fast schon, möchte ich sagen.
Hype.
Den Hype, dass man eben Minimalismus betreibt, aber das Problem mit diesen Influencers ist, die sind immer alle so stinkereich, dass die so riesige Wohnungen haben.
Ja.
Und dann, wenn sie gucken, wenn die Videos von ihren Wohnungen machen, dann haben die komplett leergeräumte Riesenwohnungen.
Das stimmt.
Stellen sie sich eine Turnhalle vor, wo man alle Sportgeräte rausnimmt und dann sagen die, ja, ich bin minimalistisch, aber heizen halt trotzdem eine 4 Millionen respektive Dollar Villa dann auf 36 Grad hoch.
Ja, und wo ist dann das ganze Geld, was die versteckt haben?
Ich weiß nicht, vielleicht haben die sich Pokémon-Karten gekauft davon oder sowas.
Kann man das, wo ist denn das Geld?
Das weiß ich doch nicht, bin ich jetzt Finanzguru oder was? Herr Eisenbart, bleiben Sie beim Thema.
Wir können mal über NFT reden.
Schon wieder? Ja, jedenfalls Animal. Also
guten eine, Abo wünschen, Eisenbart und Meisen.
Jetzt haben sie aber, jetzt, oh, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, das ist ja furchtbar.
Gefällt Ihnen das Thema nicht?
Doch, eigentlich schon, aber mir gefällt nicht, wie chaotisch wir gerade wieder unterwegs sind. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen stromlinienförmiger gestalten. Wir kommen ja vom Hundertsten ins Tausendste.
Sehr gerne. Haben Sie schon mal in der Orgel gewohnt?
Nein. Was, in der Orgel?
Lutz Senneberg hat schon mal in der Orgel gewohnt.
Na dann.
Oder mit einer Orgel zusammengelebt, ich weiß es nicht genau. Hat auf jeden Fall ein Gedicht drüber geschrieben.
Ich bin der Nebel, du bist der Giebel. Ich spiele am Hebel, du liest in der Fibel. Ich zupf an der Leier, du drehst an der Orgel. Machst Suppe aus Eier, ich dünste nen Geier. Du machst täglich Sport, ich bewege mich kaum. Wechselst ständig den Ort, ich bleibe im Raum. Auf Orgel gibt es keinen Reim, das lese ich jetzt als Zeichen. Denn unsere Liebe soll nicht sein, muss deiner Orgel weichen.
Ach, Sie seufzen schon wieder, Frau Meisendraht.
Ich seufze schon wieder, ich weiß gar nicht.
Wissen Sie noch, wie wir über Wohnen geredet haben?
Vor 5 Minuten?
Ja. Wissen Sie noch?
Ja, weiß ich noch. Und?
Über Amerika.
Ja, wie man dort baut.
Dass die dort immer gleich kaufen. Niemals zur Miete wohnen. Niemals, niemals nicht. Niemals. Wissen Sie das noch?
Ja, und richtig, ja.
Ist doch schrecklich, oder?
Ja, schrecklich ist ein gutes Stichwort. Ich wollte mit Ihnen über das Gruselige reden.
Ja.
Denn das Heim ist ja das Wohnheim, also man, also da, wo man wohnt, ist ja sein
Heim. Wo man ja heimt.
Heim.
Abheimen.
Und jetzt fragen Sie sich mal, mit Freud zusammen.
Ja.
Was ist denn, wenn man das, was ist das Gegenteil von heimlich?
Unheimlich.
Sehen Sie?
Das Unheim.
Sehen Sie? Unheimlich.
Das Unheim.
Das Unheimliche ist ganz, ganz basal verknüpft mit dem Heimlichen.
Ja.
Also mit dem Heimlichen. Also da, wo zu Hause ist,
ja,
verkehrt sich das auch ganz gerne ins Gegenteil. Geister zum Beispiel, also geistige
Geschichten. Gibt's aber nicht echt, oder?
Gibt's nicht echt, aber in der Literatur zuhauf, würde ich fast sagen.
Ja.
Die sind ja gebunden an den Ort, an dem sie zu Lebzeiten gehaust haben, gewohnt haben.
Gehaust. Sehen
Sie, da ist die Verknüpfung ja schon da. Das Unheimliche und das
Heimliche.
Das Heimliche, das ist eine Verknüpfung. Das hat Freud in einem Essay zum Beispiel festgestellt und ich möchte da nochmal auf ein Buch, über das wir immer wieder herumkreisen, auch in anderen Sendungen, wenn Sie sich zum Beispiel The Shining angucken.
Ja.
Also,
oder The Effie Briest.
The Effie Briest schon wieder.
Ja.
Dann sehen Sie,
mit dem Chinesen,
dass
auf
der
dem
Spuk, nicht wahr, das Haus, das Hotel, also ja, eine Wohnung für allerlei Menschenvolk,
ja,
dass ein Eigenleben in diesem fiktiven Roman bekommt,
ja,
und quasi symbolisch auch die Familiengeschichte ein Spekter ist, ein Geist, der die Familie immer wieder heimsucht.
Nicht, ja,
das ist doch interessant, dass das Heim auch gleichzeitig das Unheim sein kann. Oder denken Sie an Phänomene der häuslichen Gewalt als Beispiel.
Ja.
Dass das eigentlich Intime...
Der Babadook
zum Beispiel.
Frau Meisendraht.
Ja.
Der Babadook.
Ja, der Film.
Gibt's den in echt? Den Babadook? Ich meine das Buch.
Ich wollte gerade...
Gibt's das Buch? Babadook?
Ich glaube, das ist doch ein Film, oder?
Ist ein Film, ja.
Ich weiß nicht.
Aber da kommt ein Buch vor, das immer wieder da ist.
Ja, aber Herr Eisenbart, finden Sie das nicht wahnsinnig faszinierend?
Und eigentlich geht's um häusliche Gewalt. Sie haben recht.
Ja, aber das Wohnen, die Wohnung, das Heim steht ja in erster Linie für einen geschützten Raum auch.
Ja.
Nicht wahr? Ein Rückzugsort,
ja,
wo sich die Familie zurückziehen kann. Spätestens seit dem ausgehenden Biedermeier,
ja,
ist das ja auch ein abgeschotteter Platz, wo man dann auch mal seine Ruhe haben kann.
Ja, wo man hinter sich zusperren kann. Richtig. Und mal sagen, lasst mich jetzt mal alle in Ruhe.
Richtig.
Mit eurem Käse.
Aber gleichzeitig kann das nicht nur Schutz sein, sondern natürlich auch Gefängnis.
Ja.
denken Sie an ein Gefängnis zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Die Leute aus der Strafzeit können Ihnen da ein Liedchen von trällern, nicht wahr?
Machen die vielleicht Stäbe, auch gleich.
Man wohnt im Gefängnis. 18 Uhr. Man muss dort wohnen.
Liebe Grüße an die Strafzeit.
Gezwungen, aber es ist ja auch ein Raum, der einen gewissen, ja, eine Abtrennung, eine Abkapselung von der Welt bedeutet. Ja.
Verstehe ich.
Also das ist auch ein Aspekt des Wohnens.
Ja, oder nehmen Sie Psycho.
Nehmen Sie Psycho.
Psycho ist sowieso ein Buch, das...
Motel.
Hotel. Ja, das Motel. Ja letztendlich ein... aber es geht ja eigentlich um das andere Haus. Es geht nicht um das Hotel. Es geht ja um das Motel. Sondern es geht ja um das Wohnhaus,
ja.
wo der Bates drin wohnt. Und da gibt es ja 3 Stockwerke. Und wenn Sie jetzt Slavoj Žižek nehmen zum Beispiel, der sagt ja, dass das Wohnhaus,
dass der, da der, quasi... Der sagt natürlich, dass das Wohnhaus
dass das,
reine Ideologie ist.
Ja, genau. Nee, der hat gemeint, dass es auf der Wohnebene, da ist quasi der Herr Perkins, ist noch eher als Schauspieler. Oben ist er quasi, das Über-Ich. Und unten im Keller, da sitzt das S.
Ach so.
Wo also nämlich die Mutter drin ist.
Das Haus, auch jetzt wieder mit Freud gesprochen.
Genau. Also über Lacan, über Žižek, letztendlich wieder Freud.
Ja.
Aber da haben sie im Grund, haben sie diese Aufteilung, das Haus stellt das.
Was ist im Keller?
Die Seele da. Na, im Keller sitzt die Mutter.
Ach so, ach so.
Das S.
Also gefangen, oder wie?
Nee, die...
Weil meine Oma hatte unten immer so einen Waschraum.
Ja.
Mit so einer...
Ja, wie bei Psycho.
Ja, und mit so einer Bügelmaschine auch drin. Vielleicht ganz interessant für die ZuhörerInnen.
Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Information.
Da war die Oma nämlich im Keller.
Ja.
Nicht und die Mutter.
Hat
der Žižek falsch
hat die,
gemacht.
Hat die gut gemacht, die Oma? Ging es sehr gut?
Naja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ging es dir ganz gut.
Ja, weil der Mutter bei Psycho geht es auch nicht so gut. Die ist ein bisschen blass um die Wangen und hat auch keine Haut mehr. Deswegen, also sie sitzt tot im Keller und das ist ja, weil der Psycho,
ja.
Wieso heißt ja der Mörder in dem Film?
Wegen seiner Mutter.
Heißt Psycho.
Ja.
Der hat sich immer als seine Mutter verkleidet, um sich selber zu bestrafen für unzüchtige Gedanken mit Frauen. Weil die Mutter immer böse zu ihm war. Also letztendlich haben sie das Motiv der häuslichen Gewalt gegenüber Kindern.
Ja.
Und aber auch letztendlich dieses, dass das Haus letztendlich widerspiegelt, was in den Menschen, die da drin wohnen, vorgeht. Es riecht ja auch im Haus immer so ein bisschen nach den Menschen.
Denn auch das und da ist ja auch dieser, sag ich mal, diese 2 Bedeutungsebenen des Hauses verbaut, dass es nämlich trivial und zugleich existenziell ist.
Ja.
Also man kann ja übers Haus, wie sie es gemacht haben, sich die großen Fragen auch schon stellen. Und wie ist die Gesellschaft? Wie funktioniert die Gesellschaft? Wie funktioniert das Ich?
Ja.
Wie funktioniert überhaupt die Psyche?
Wie funktioniert Wohnen eigentlich?
Ja. Aber man kann auch sagen, es ist ja auch einfach nur das, wo ich vegetiere.
Ja, das Hausen eben.
Ja, aber wie gesagt, Identität kann die Wohnung, das wollte ich noch sagen.
Ja.
Also, wenn Sie ins Wohnzimmer einer Person reinkommen, also spätestens so im 19. Jahrhundert oder so, hat sich ja auch eine bürgerliche Schicht ausgebildet hierzulande.
Ja.
Die auch, wo die eigene Wohnung ja auch eine repräsentative Funktion hat.
Ja.
Also sie laden Gäste ein in ihre Wohnung. Manchmal wird dieser abgeschottete Bereich geöffnet für die...
Salon.
Der Salon, die gute Stube.
Ja.
Mit Zigaretten, Aschenbechern in der Mitte. Und dann wird geraucht und so weiter.
Ja.
Und manchmal eben, wie gesagt, manchmal öffnen sie ja die Wohnung auch für Fremde oder für Freunde.
Ja, wenn die Polizei kommt.
Oder wenn mal wieder die Internetverbindung ausgetauscht werden muss.
Oder zweimal im Jahr, wenn die Gastherme überprüft
Richtig.
Wird.
Richtig. So, und dann hat ihre Wohnung ja plötzlich etwas Repräsentatives,
Stimmt.
etwas Ich-Stiftendes auch, wenn wir schon wieder bei Ichs sind.
Ja.
Und Goethe hat dazu auch schon was geschrieben, obwohl der ja gar nicht so in dieser Zeit war, aber er hat in Weimar gewohnt manchmal.
Und
da bin ich, da möchte ich ihm widersprechen, aber er hat geschrieben, eine schlechte Wohnung macht brave Leute verächtlich.
Hm.
So, also da sehen Sie, der hat die Frechheit besessen, erstmal Leute dafür zu verurteilen, je nachdem, wie sie wohnen. Das ist schon sehr billig.
Nee, das stimmt nicht. Der sagt, dass die braven Leute das machen.
Ach, Sie meinen, die Leute werden verächtlich, wenn sie in der schlechten Wohnung wohnen?
Ja.
Ich lese es so, dass wenn ich reinkomme bei braven Leuten und die hausen wie, was weiß ich,
wie ein Schwein.
Wie Schweine, dann verachte ich die. Verachtenswürdig, okay, verächtlich.
Vielleicht beides, ich
vielleicht
weiß es
beides.
Nicht
genau. Aber jedenfalls, ich finde persönlich, wenn ich bei jemandem reinkomme und ist alles sauber, dann verachte ich die Person so ein bisschen.
Das finde ich auch.
Was ist denn das? Was ist das für ein Lebensstil, wenn man alles immer aufräumt und sauber hat?
Ich glaube auch, das sind meistens die Mörder.
Das sind die Mörder und die Schweine.
Ja, ich bin da sehr misstrauisch, wenn ich da
reingehe. Schweine sind ja auch sehr saubere Tiere, also das sind Schweine, die ihre Wohnung aufräumen.
Das stimmt, das sind Schweine und Mörder. Das sind alles Mörder. Lass ich mich auch nicht von abbringen, Frau Meisendraht. Hier kommt ein Text von... Wollen Sie noch eine Karte vorlesen?
Ja, gerne.
Suchen Sie einfach eine. Greifen Sie einfach blind in die Kiste. Und ziehen Sie eine Karte raus. Vielleicht die von Weizsäcker.
Nein. Ich hatte vorhin mir noch gedacht und dann ist die Karte mir aus der Hand geflutscht. Naja, Herr Brandstätter aus Zirndorf hat uns geschrieben. Hallo. Hallo, ich bin Herr Brandstätter und ich bin noch jung. Und ich habe gerade die Idee gehabt, als ich Eisenbart gehört habe zum Thema Säugetiere, habe ich gedacht, ich könnte ja Menschen aus Plastik formen und dann an Kinder verkaufen. Frau Meisendraht, wie finden Sie das? Hallo, Frau Meisendraht. Hallo, soll ich das machen? Und wenn das läuft, das Geschäft, nenne ich das, dann mache ich noch Blumentöpfe aus Plastik als nächstes. Schreiben Sie doch zurück, Frau Meisendraht, ich muss es wissen. Danke für die Inspiration, Ihr Herr Brandstätter aus Zirndorf. Und vielleicht mache ich eines Tages noch einen Vergnügungspark auf. Es gibt auch anderes Plastikspielzeug in Menschenform. Aber da sehen Sie, wir haben die lokale Geschichte haben wir geprägt. Ohne uns gäbe es keine Plastikmännchen zum Spielen für Kinder.
Dann hoch auf den Kunststoff. Hier kommt ein Text von Frederik Waller.
Nachts um 2 ist wieder was los. Mein Zimmer grenzt an die Küche und Tag und Nacht haben für Ilse nur noch marginale Bedeutung. Häufig kriegt sie nachts um 2 Lust auf, sagen wir mal, eine heiße Milch. Blöderweise steht keine heiße Milch im Kühlschrank, man braucht einen Topf, den alten, verbeulten, blankgescheuerten am besten, in dem wird schon seit Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, die Milch heiß gemacht. Dazu braucht es auch den Herd, ein altes Ding, das noch mit Gas betrieben wird und der keinen Anzünder hat. Man muss ihn mit dem Feuerzeug entflammen. Außerdem ist er widerspenstig, das Feuerzeug muss schon im richtigen Abstand zum Ventil gehalten werden, im richtigen Winkel sowieso, und das ist eben schwierig, wenn die Hände zittern und die Ungeduld wächst. Es dauert nicht lang, bis Ilse das erste Mal ein enerviertes »Du Scheißding« entfährt. Und dann dauert es noch kürzer, bis sie es ein zweites Mal sagt. Geh endlich an, du Scheißding! An guten Tagen, an guten Nächten vielmehr, bleibt es dabei. Irgendwann klappt das alles schon. Und am nächsten Morgen ist dann alles wie immer, bloß mit 2-3 Milchflecken auf dem Herd. In schlechten Stunden aber ist der erste Fluch nur der Riss im Damm und es drängt immer mehr Gefühl und Frustration heraus, warum die Scheiße nicht so will, wie sie soll, warum eigentlich alles so gottverdammt schwer geworden ist, was zur Hölle das eigentlich alles noch soll. Und wenn der Damm erstmal gerissen ist, dann bleibt es auch nicht bei der Scheißigkeit des Herdes, schließlich ist dieser Herd nicht die einzige Zumutung. Nein, die Scheißtabletten, die nichts nutzen, fliegen dann in die Ecke und bald wird ein Fluch zum Himmel geschickt. Der liebe Gott, ja, wie kann der das machen? Man muss ja blöde sein, um an einen Gott zu glauben. Der ist ein Schwein, eine Drecksau. Hier hält Ilse kurz inne. Nein, sagt sie dann. Schweine sind nicht so. Die Schweine können nichts dafür. Aber es ist nur eine kurze Unterbrechung und es ist im Grunde egal, ob der Herd nicht funktioniert oder ob der Faden nicht durchs Nadelöhr will oder ein Brief, der wieder viel zu klein gedruckt ist, gekommen ist, obwohl sie eine Postkarte erwartet hat. Schuld ist Deutschland, dieses Drecksland, das voller Nazis ist, immer schon war und immer so zivilisiert tut. Wie kann ein Land sich zivilisiert nennen, fragt sie. Und ich habe einen solchen Herd? Dieses Drecksland, diese Arschlöcher alle, meinen sie wären sonst wer? Und mal ganz im Ernst, wer könnte da widersprechen? Ich nicht.
Na, 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 na. Na, 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 na. Jedes Jahr zu dieser Zeit und der Baum. Bis rechts breit, Christkind, Mann, Geschenke Zeit. Christkind, Mann, Geschenke Zeit. Christkind, Mann, Geschenke Zeit. Und die Kinder lachen von links bis rechts breit, Christkind, Mann, Geschenke Zeit. Die Mutter sitzt schon bereit. Der Vater hat die Beine breit. Jedes Jahr derselbe, selbe Streit. Christkind, Mann, Geschenke Zeit. Christkind, Mann, Geschenke Zeit. Christkind, Mann, Geschenke Zeit. Christkind, ist ja am Abend derselbe Streit. Christkind, Mann, Geschenke Zeit.
Soll ich nochmal?
Ach so, ich dachte, Sie wollen jetzt mit der Trompete ein kleines Solo von Helmut Rossi spielen. Helmut Lotti meine ich. Nino Rossi. 3, 2, 1. War wunderschön, Frau Meisendrath. Ja, Sie machen das wirklich gut.
Paul McCartney singt Bescheid. Denn der Vater hat die Mutter inzwischen entzweit. Die Kinder starren in die Weit. Ach, wie schön man Geschenke Zeit. Christkind, Mann, Geschenke Zeit. Christkind, Mann, Geschenke Zeit. Und die Kinder starren in die Weit. Christkind, Mann, Geschenke Zeit.
Ja. Jo, liebe Kinder, hört, nein, Sie müssen da vielleicht, warten Sie mal. Wir brauchen ein Beat. Liebe Kinder von fern und weit, hört ihn kommen, den Weihnachtsmann zeigt. Er ist da, er macht Geschenke und ihr könnt reißen die Pakete. Christkindmann und Christkindfrau, alle freuen sich. Yo. Und am Ende vom Jahr, wer hätte gedacht, ist wieder Christkindmann-Zeit.
Vielen Dank an Semi Deluxe für diesen ausgezeichneten Rap. Und auch für seine Postkarte, die er uns geschickt hat vor 15 Jahren, ja, als er noch richtig big im Geschäft war.
Fresh.
Genau, da hat er gesagt, fickt euch, macht eure Sendung alleine, ich mach da nicht mit. Peace. Und wir hören jetzt einen Text von Lea Schlenker, bitte.
Ich lebe, ich wohne in einem Kino. Lach nicht. Von Xanadu und Rosebud und wehende Blätter in lautloser Perfektion fülle ich meine Einkaufstaschen mit königsblauem Samt, Cinema für 12 Franken und einer Videothek, in der ich alte Männer in verlorener Manier antraf. Hey, ihr Aprikosenmänner, jetzt kommt die Zeit, in der sich für euch alles ändert. Im Cinema, meinem Zuhause, nahm ich Platz auf staubigen Sitzen mit Butterflecken. Mein Vater war Ticketkontrolleur und meine Mutter das Stunt-Double von Grace Kelly. Immer nur Tee ist doch langweilig. Ich möchte ausnahmsweise mal Cherry Coke trinken und in Hollywood sein. Ich wurde geboren auf einer Filmrolle und werde auf meiner Schreibmaschine sterben. Mit Greenwood in den Ohren und dem Gedanken, dass der Bundesrat hätte schneller reagieren können. Fuck 2021. Oder wir heiraten, tanzen auf dem Tisch, an den Schuhen matschige Bananen, bis wir umfallen und uns das Genick brechen. Ich rufe an, aus meinem Kino, versprochen. Sobald ich einen Ort gefunden habe, an dem ich Empfang habe.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Eisenbart und Eisendraht mit mir, das ist Professor Eisenbart. Und neben mir sitzt Frau Meisendraht auf Radio Z, sitzt sie drauf. Oben hat sie sich aufs Dach eine kleine Hütte gebaut, wo sie jetzt drin wohnt, damit sie nicht die Stufen immer hochrennen muss, wo sie dann ganz aus der Puste ist, jedes Mal, wenn sie kommt.
Ja, und wir wohnen heute.
Ja, wollen Sie ein Stück Kuchen? Mhm.
Also seit der Industrialisierung, das Wohnen hat
also sich... Also ich esse jetzt.
Ja, ich kann ja reden dabei.
Sie, aber möchten Sie keinen Kuchen?
Sie haben doch gar keinen Kuchen.
Wollen Sie Zupfkuchen oder...
Man kann hier doch keinen Kuchen essen.
Oder Apfelschnitte.
Oh, Sie haben doch Kuchen. Ja, verdammte Axt, natürlich will ich Kuchen.
Ja, was wollen Sie denn jetzt? Überhaupt? Jetzt Zupfkuchen oder Apfelkuchen?
Mir wurscht.
Wir können doch teilen.
Zupfkuchen ist auch egal, ich nehme beides gerne. Hei, 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 heidenei.
15 Mal sagen Sie, Sie wollen keinen Kuchen. Jetzt ja, wollen
dachte,
Sie plötzlich einen Kuchen.
Ich dachte, Sie wollen mich verkackeiern.
Also hören Sie mal...
Das machen Sie doch gerne.
Sie gefallen mir.
Practical Jokes machen Sie doch gerne.
Ja, ja.
Praktische Späße.
Praktische Späße. Sie gefallen mir. Hier, oh, bitteschön, Kuchen.
Das ist ja eine reichhaltige, jetzt muss ich mir gleich was in den Mund hinein. Ich habe nämlich nicht gefrühstückt.
Ja, es ist ja auch, wie Sie wissen, es ist Sonntag, Nachmittag, 26. Dezember. Sie sind vielleicht noch ein bisschen geplättet vom Weihnachts... Raten.
Aber wir essen schon wieder.
Und wir, genau, wir haben uns jetzt, weil es ist ja so die WG-Küchenzeit, wir haben uns jetzt ein bisschen Kuchen rausgelassen.
WG ist natürlich auch ein sehr gutes Stichwort.
Ja, interessantes Thema.
Denn was bedeutet WG? Es bedeutet Wohngemeinschaft.
Ja.
Also ein Zusammenschluss von nicht verwandten Menschen.
Ja.
In aller Regel, die sich dann eine Wohnung teilen.
Nicht gibt's, wahr? Ja, gibt es auch schon, mit Verwandten, habe ich auch schon mitbekommen.
Ja.
Dass Leute mit ihrer Schwester zusammen
ja, ziehen, zum Beispiel. Nein, es ist aber, dass die Verbünde, die dann über die Kern, also die Kernfamilie hinausgehen oder
ja.
Nicht im klassischen, sage ich mal, fast schon patriarchalen Familienbild entsprechen, die wir so im Kopf haben, wenn wir an Familie denken, nicht wahr? Das ist ja ein, dieser... Das ist ja gewachsen, nicht wahr, in der Gesellschaft.
Ja.
Dass diese patriarchale Struktur mit Familienoberhaupt, dann Mutter, Hausfrau, nicht wahr, Kinder, zwei am besten, vielleicht sogar drei zur Not.
Ja.
Und dann hat man ein Haus, nicht wahr? Das ist ja so ein bisschen das, sagen wir mal, reaktionäre Wunsch,
ja.
feuchter Traum, dass das so ist, die Gesellschaft. Aber ja. so ist es ja nicht. Es gibt ja alles Mögliche. Es gibt ja Patchwork-Familien, Alleinerziehende,
mhm.
Mutter, Vater, dann vielleicht sowas wie ja, WGs,
ja.
wo man aufgrund des Wohnungsmangels sich zusammentut oder vielleicht auch, weil man mal einfach Menschen um sich rum haben will, wenn man vielleicht lieber Single ist, was nämlich auch mal ganz okay ist, wenn das Menschen wollen.
Ja.
Und dass man nicht, vielleicht will man Single sein, also in keiner Beziehung mit Menschen, keiner romantischen, aber man möchte nicht alleine sein. Was, ich?
Sind Sie Single?
Ja, natürlich kenne ich das. Das ist ja ein Hit.
Das war bei uns früher ein Hit.
Ja,
bisschen, ich kenne
das, kommt aus Österreich.
Bisschen schlüpfrig.
Ja,
aber
es ist, ja, sie haben Geschichte geschrieben, die Österreicher.
Ja.
Sind ja gut mit Musik.
Von Prokopetz ist das.
Josi Prokopetz.
Ja. Und wenn Sie jetzt durch die Webcam von Radio Z gucken, dann können Sie diese tolle Postkarten-Pinnwand sehen. Können auch einen
lesen.
Gruß da lassen.
Ja, so, also wie gesagt, also Wohngemeinschaft als, sagen wir mal, Alternative, als Aufbrechung der traditionellen Wohnvorstellungen.
Ja.
Aber was ich auch sagen wollte, spätestens seit der Industrialisierung hat sich die Vorstellung von Wohnen ja auch verändert. Früher hat man ja zum Beispiel im Haus gearbeitet. Also bevor es die Industrialisierung
ja, stimmt.
gab, da war ja der Wohnraum auch gleichzeitig Arbeitsraum. Ich war also
die Manufaktur.
Ja, oder wenn der Schuster zum Beispiel hat ja die Schusterei im Erdgeschoss gehabt und hat oben drüber gewohnt, mhm. als Beispiel. Oder der, weiß ich nicht, der... Was auch immer sie nehmen, Produktion hat im...
Na, der Bauer hat die Kühe unten im Keller
richtig,
gehabt.
Genau.
Hat die Schweine aber im Dachboden.
So, also da war
Wohn-
und Arbeitsraum
beißen.
War noch eine Einheit. Und in der Industrialisierung kann man dann das Phänomen feststellen, dass sich Wohn- und Arbeitsraum trennen und man auch das gern so haben möchte. Dass man quasi, wenn man nach dem Arbeit...
Ja.
In der industriellen Gesellschaft, dass
ja.
man auch mal seine Ruhe haben möchte danach. Das hatten wir ja gerade schon beim Biedermeier angesprochen,
mhm.
dass man sich zurückziehen kann von der Arbeit. Und diese Trennung
ja.
ist ja etwas, was die Moderne auch kennzeichnet
mhm.
und was jetzt aber auch wieder in Frage gestellt wird in letzter Zeit.
Es kommt wieder zurück.
Es kommt wieder zurück.
Ja.
Das Homeoffice ist wieder da.
Stimmt.
Weil früher schon der Schuster war ja auch im Homeoffice. Er hat ja zu Hause gearbeitet.
Mhm.
Und jetzt ist er wieder im Homeoffice, der Schuster.
Ja.
Wegen Corona.
Ne, wegen Corona, ne?
Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, dass diese moderne Trennung von Arbeit und Privat, dass das gar nicht mehr so gegeben ist mehr.
Stimmt.
Im Homeoffice, nämlich.
So, da wollen wir gleich drüber reden.
Ja.
Wir hören jetzt aber einen Text von Philipp Krömer. Bitte sehr.
Eins, Erbsache. Das Display zeigt die Nummer meiner Schwester. Ich hebe mit Widerwillen ab. Ob ich mich um das Haus kümmern könne, nachdem sie doch bereits den Verkauf organisiere. Sie komme so bald nicht fort von ihrer Arbeit, die Anreise sei zu weit, schon zur Beerdigung hatte sie es nicht geschafft, welche ebenfalls sie aus der Ferne in die Wege geleitet hatte. Nur beim Herablassen der beiden Särge bediente ich die Winde, warf eine Schippe Erde hinterher, für alles andere war gesorgt. Wenigstens konnte ich als einziger der wenigen Trauergäste ein paar Tränen weinen. Unser Elternhaus, in dem wir aufgewachsen waren, oben am Hang, das müsse jetzt weg. Indem meine Eltern nach unserem Auszug alleine lebten, selten Besuch bekamen, am seltensten von meiner Schwester oder mir, und wo sie vor wenigen Wochen kurz nacheinander starben. Als sie das Telefon nicht mehr abhoben, informierte ich den Notarzt, der dann auch die Toten fand. Man verstaute sie in ihren Särgen, ohne dass ich sie vorher noch einmal gesehen hätte. Der Bestatter riet davon ab, die Leichen hatten wohl schon einige Zeit unbemerkt gelegen. In beiden Fällen ging man von natürlichen Todesursachen aus. Anzeichen für einen Suizid gab es keine und auch die Verwahrlosung überstieg nicht das übliche Maß von ihren Mitmenschen abgesondert lebenden Greisen. Bei den so nah beieinander liegenden Todeszeitpunkten musste es sich um einen Zufall handeln.
Also ob ich nun...
Ja, ich würde mich um das Haus kümmern. 2. Erbgut. Unser Elternhaus liegt am Wendehammer einer Sackgasse. Vom Balkon aus, ich erinnere mich, überblickt man die ganze Stadt. Der Garten, aus dessen Wildnis noch das Gerüst unserer Holzschaukel ragt, fällt bis zum Grundstücksende hin steil ab, wo die Igel ihre Winternester bauten und der Kompost stank. Ich erinnere mich. Die Tür ist nur angelehnt, der Notarzt musste sie aufbrechen. Der Teppich im Flur ist voller Flecken, Altpapier stapelt sich in den Ecken. Wo anfangen? Ich versuche den Lichtschalter und den Wasserhahn im Gästeklo. Strom und Wasser funktionieren noch. Das macht mir die Sache leichter. Sollte ich hier bis in die Nacht beschäftigt sein. Und für die dunklen Ecken brauche ich auch keine Taschenlampe. Meine Schwester hat längst einen interessierten Käufer für das Grundstück gefunden, das aufgrund seiner Lage inzwischen viel wert ist. Ihren Erbteil möchte sie anderweitig investieren. Auch ich habe nichts gegen ein bisschen Bargeld. Doch dafür muss zuerst das Haus weichen. Mit seinem feuchten Mauerwerk und dem morschen Dachstuhl ist es nur mehr ein Verkaufshindernis. Eine Renovierung wäre viel zu teuer. Der Abrissunternehmer, den meine Schwester schon für morgen engagiert hat, sagte mir im Vertrauen, wenn wir keine Lust hätten auszumisten, sollten wir alles Gerümpel einfach stehen lassen. Eigentlich müsse das getrennt entsorgt werden, aber für einen Tausender extra nehme er das Risiko auf sich. Mit dem Bulldozer zusammengeschoben, lande es mit Mauerwerk und Ziegeln in der Mulde für den Bauschutt. Wer könne dann noch zwischen Anrichte und Tragebalken unterscheiden? Elektrogeräte, Rohre und Leitungen entferne er vorher. Das Material lasse sich weiterverwerten, die Einrichtung dagegen, die durchgesessenen Polstermöbel und Sperrholzregale mit den Büchergilde-Ausgaben, die sei die Mühe doch nicht wert. Den Tausender werde ich von meiner Hälfte des Erlöses nehmen. Um das Ausräumen muss ich mich also nicht kümmern, lediglich ein paar Erinnerungsstücke auswählen und versteckte Wertgegenstände suchen. Drei, Erbmasse. Im Keller steht das Wasser knöchelhoch, eingesickert vermutlich aus einem geborstenen Rohr. Die Akten meines Vaters, seine Urkunden, sind alle verschimmelt. Auf der Couch im Wohnzimmer wurden ihre beiden Leichen gefunden. Obwohl ich eine Pause bräuchte, setze ich mich nicht. In der Küche herrscht Chaos, nur die Kaffeemaschine ist gut in Schuss. Und wo man seine Tasse hinstellen würde, bevor man den Kaffee durchlässt, steht auch eine. Und der Kaffee darin ist noch warm. Ohne eine Erklärung dafür finden zu wollen, treibe ich mich zur Eile an. Mit dem ausgestreckten Arm schiebe ich die Bücher von den Regalbrettern. Im Obergeschoss leere ich den Kleiderschrank meiner Eltern aus und schneide sogar mit einem Teppichmesser ihre Matratzen auf. Wertsachen finde ich keine. In Mutters Mahlzimmer, meinem ehemaligen Kinderzimmer, das an das Schlafzimmer der Eltern grenzt, haben sie dafür mein altes Bett wieder aufgebaut. Ein nostalgischer Anfall auf ihre späten Tage. Die Bettpfosten sind bedeckt mit ausgeblichenen Stickern. Das Bett ist natürlich längst zu kurz für mich. Meine Füße ragen über den Rahmen hinaus. Aber Kopfkissen und Decke sind frisch bezogen. Sie riechen sogar noch nach Waschmittel. Beim Aufstehen stoße ich mir den Kopf am unter der Deckenlampe hängenden B-52, der all die Jahre in einer Kiste auf dem Speicher verbrachte. Stundenlange Arbeit mit den filigranen Bauteilen und Klebstoff. Ich erinnere mich und fahre herum. Im Flur bewegt sich etwas. Schritte lassen die Treppe knarren. Unten Stimmen. Im Wohnzimmer läuft der Fernseher. Eine Gameshow, wie meine Mutter sie mochte. Auch den Fernsehanschluss abzuklemmen, hat der Techniker bisher wohl nicht geschafft. Vier. Erblast. In der Küche brennt Licht, wo ich es zuvor löschte. Ich nehme einen Schluck aus der Tasse. Das Verhältnis von Kaffee zu Milch entspricht demjenigen, das mein Vater bevorzugte. Ich erinnere mich. Ich texte meiner Schwester, dass ich jemand im Haus befinde, der seinen Kaffee genau wie Papa trinke. Obwohl es mittlerweile spät ist, schreibt sie mir sofort zurück. Schon so weit? Siehst du jetzt Geister? Du hast doch ihre Leichen gesehen. Habe ich nicht. Ich half nicht einmal, ihre Särge zu tragen, drehte lediglich an der Winde, wobei nicht festzustellen war, ob die Särge schwer wogen. Die Übersetzung war zu groß oder ob sie leicht waren wie leer. Im ersten Stock rauscht die Klospülung. Dann die Stimme.
Was machst du denn noch auf, Bub? Komm, geh schnell hoch ins Bett. Mama kommt gleich nochmal zu dir.
Ich stehe auf, ohne zu atmen. Als ich doch wage, mich umzudrehen, ist dort niemand.
Und träum was Schönes.
Das Bett meiner Eltern ist aufgeschlagen, als bereitet sich jemand auf die Nacht vor. Im Badezimmer gurgelt der Spülkasten, die Zahnbürsten sind nass. In mein Kinderbett passe ich, als wäre ich nie daraus aufgestanden.
Tanzt er Karl der Job mit seiner Nina bis morgen, dann der Tag erwacht.
Mutter war immer eine gute Sängerin. Ihr Repertoire jedoch war klein. Die Lieder, die sie uns zum Einschlafen vorsang, folgten, wie auf einem Musikalbum, stets einer festen Reihenfolge. Und wenn sie mit dem letzten Lied fertig war und wir schliefen immer noch nicht, begann sie wieder von vorn. Mama?
Ein Glück, dass ihr uns nicht habt kremieren lassen. Papa hat sich da auch sehr gefreut drüber.
Mama, wie?
Ach, die 90 cm zwischen Sargdeckel und Erdoberfläche. Wenn du nicht ganz mal malat bist, schaffelst du das doch in ein paar Stunden mit den Händen weg.
Bis am Morgen, da der Tag erwacht. Pünktlich um 8 Uhr kommen die Arbeiter, um die Kabel aus der Wand zu klopfen. Sie finden mich noch im Bett, die Decke bis ans Kinn gezogen, die Beine angewinkelt, wartend, dass man mich zum Frühstück ruft. Mittags sollen schon die Bagger anrücken. Ich rufe meine Schwester an, doch sie lässt das Telefon klingeln. Ja, ja, ja.
Kapitalismus und Wohnen.
Ja. Ja. Ach so. Ja, das war letztes Jahr, ne? Letztes Jahr haben die das eingeführt, dass man von zu Hause aus arbeitet. Mhm. Was viele Leute vor die Frage gestellt hat, wie soll ich das zu Hause machen? Soll ich da dann früh aufstehen?
Ja.
Oder arbeite ich so über den Tag verteilt und kann dazwischen immer, was weiß ich, die Füße mal ins Waschbecken hängen, zum Beispiel, um ein bisschen auszuspannen. Oder zum Beispiel was Kleines bestellen. Und dann hier diese Lieferketten angerufen. Und die haben dann gesagt, ja, können Sie es von zu Hause abholen.
Jetzt frage ich Sie mal, wir bei Radio Z sind ja allgemein so ein bisschen kapitalismuskritisch eingestellt.
Ja.
So, rein vom Prinzip her. Sie sind da ja immer so ein bisschen Außenseiter, Sie sind da ja eigentlich eher Fan von.
Ja.
Aber jetzt frage ich Sie, jetzt gibt es natürlich die Denkschule, die sagt, Homeoffice, das Arbeit nach Hause bringen ist natürlich furchtbar, weil das natürlich die
die Integrität, das Menschsein ja. quasi, das Menschsein,
ja.
das Menschhausen
ja.
noch weiter beschränkt, weil man quasi ja nie von der Arbeit wegkommt.
Ja, stimmt.
Und es gibt natürlich die Schule, die sagt, ja, aber es ist trotzdem gut, weil ich bin jetzt selber, ich kann jetzt selber mehr, hab mehr Freiheit in meinem Leben.
Ja.
Weil eben, wie sie sagen, zum Beispiel,
ich kann die Katze streichen,
ich kann die Füße ins Waschbecken halten und ich kann auch so tun, als würde ich arbeiten, aber eigentlich
schlafen.
Masturbieren.
Mhm.
So. Gab's
stimmt.
Ja. ja. Und jetzt frage ich Sie, was meinen Sie denn dazu? Was ist es, wird man weniger Mensch im Homeoffice oder wird man mehr Mensch?
Muss erstmal runteressen, Frau Meisenrat.
Ja.
Da haben Sie bestimmt Verständnis für.
Ja, natürlich. So.
Ich würde Sie auch darum bitten, erstmal runter zu essen.
Ich hab's gegessen.
Bevor es weitergeht.
Es hängt zwischen den Zähnen fest, manchmal.
Mhm.
So Apfel.
Ja, ich habe hinten so Taschen.
Mhm.
Für den Weisheitszähnen. Mein Zahnarzt hat uns auch eine Karte geschickt. Haben Sie die schon gesehen? Steht drauf, Ihr nächster Termin ist nächste Woche. Vielen Dank an dieser Stelle. Also ich bin da auf jeden Fall. Ich bin stolz, dass uns so viele Menschen hören.
Also gut, dann lassen wir diese Frage ungeklärt. Das können Sie sich ja selber beantworten, liebe ZuhörerInnen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das Homeoffice. Das ist ja auch für jeden und jede ein bisschen anders, ne?
Ich glaube, die Frage stellt sich eigentlich nicht so sehr. Ich glaube, die eigentliche Frage ist da, was ist mit den Leuten, die keine Wahl haben? Supermarkt kann ich nicht von zu Hause aus kassieren.
Das stimmt, ja.
Sind die dann, weil die nicht diese Frage nach der Ontologie gestellt bekommen, sind die dann nicht? Oder sind die weniger? Quasi die Seinheit wird durch das Heim.
Da, jetzt springen sie aber ein bisschen den Hund über die Katze drüber. Also zäumen wir das Pferd doch mal von hinten auf.
Ja. Springen wir doch mal von hinten über den Hai.
Genau, da müssen sie schon das Pferd neben dem Esel stehen lassen.
Da haben schon einige das Kind mit dem Bad ausgeschüttet.
Ja.
Wenn Sie das so sagen.
Und gleichzeitig sollte man schon den Rasen flach halten. So, also passen Sie auf. Ich wollte sagen, wir hatten ja schon sehr viel. Der Raum, der Wohnraum, die Wohnung als Rückzugsort. Es hat sich auch seit der Industrialisierung, also es gab ja eine Zeit der Industrialisierung, als die Familie dann auf engem Raum in der Stadt
ja.
zusammengewohnt hat, wo man sich zum Teil Betten geteilt hat und dann gar kein Wohnzimmer mehr hat. Entschuldigung.
Weil man auch keine Badewanne.
Wenn man so arm, auch keine Badewanne. Sowieso nicht. Das war ja dann mit im Garten.
Ja.
Und
oder hier im Volksbad.
Und in Zeiten der Modernisierung hat sich dann eine gewisse, ja, hat sich dann auch noch die Idee von Privatsphäre auch mehr erst etabliert. Das gab es vorher ja auch so nicht.
Ja.
Und so eine Arbeiterwohnung haben ja zum Teil Familien zusammen in einem Zimmer gehaust.
Ja, in einem Bett.
In einem Bett, ja, eben. Oder es gab, glaube ich, auch so
Phänomene. Oder die Verwandlung.
Ja, was ist mit der Verwandlung?
Wo die alle in sein Zimmer reingehen wollen. Er hat keine Lust.
Richtig.
Weil er im Bett liegen möchte. Der Chef kommt, sagt er, geh weg, ich will im Bett liegen. Der Vater kommt, die Schwester kommt, die Mutter, alle sind da. Auch der Josef K. kommt auch vorbei, schaut sich's auch mal an.
Genau, also da ist ja eine Scham- und Peinlichkeitsschwelle.
Ja.
Ist die Tür, könnte man sagen. Was in meinem Zimmer passiert, gilt die Öffentlichkeit und vielleicht sogar auch meine Kernfamilie gar nichts an. Ich möchte meine Privatsphäre, ist ja auch so ein gern genommener Satz.
Manchmal einen selber geht es nichts an. Wenn man sich denkt, ne, das ist mir jetzt peinlich
ja.
vor mir selber.
Ja, Ja.
Das passiert da alles das Licht schon selten außen, also passiert nicht in der Stadt, sondern meistens auf dem im eigenen Bett.
Ja. So, also, das ist ja auch ein Zeichen der Moderne, dass man quasi, das gibt es noch nicht so lange, wir kennen das vielleicht so, aber so lang ist dieses Konzept noch nicht, dass man da seine eigene Privatsphäre irgendwie hat.
Gibt's nicht, ne?
Gab's früher nicht so in dem Sinne. War anders gemacht.
War anders, ja.
Und zum Thema Wohnen und Kapitalismus mir noch eingefallen, also das ist ja eng verknüpft, die Geschichte des Kapitalismus mit der Geschichte des Wohnens natürlich. Mhm. Wie wir gerade schon gesagt haben, Industrialisierung hat die Wohngewohnheiten,
das ist auch semantisch natürlich, gewöhnlich auch.
Ja, die Gewohnheit zu wohnen. Wahn,
das gönnen auch.
Gewinnen,
erwähnen.
Wonne.
Der Wahl. Muss ja auch irgendwo wohnen. Das hängt alles miteinander zusammen.
Jedenfalls, es gibt ja auch das Problem, dass manche Leute sich das Wohnen nicht leisten können. Nicht
ja, wahr? Deutsche Wohnen enteignen. Ja, kennen Sie das?
Das hängt ja auch mit Kapitalismus zusammen.
Kennen Sie das?
Natürlich kenne ich das in Berlin, wo es dann heißt, ja, jetzt schaut mal, wo ihr bleibt. Wenn dann eine Firma, Deutsche Wohnen ist, glaube ich, die größte Wohnvermieter.
Größte Schwein ist es. Da haben Sie recht. Frau Meisendrath.
Wenn dann reiche Leute sich die Wohnungen kaufen, weil man kann ja Wohnungen kaufen und dann vermieten. Und wenn das einer macht und dann allen die Wohnungen wegkauft am Ende,
ja,
kann der auch dann sagen, ja, ich mache die Wohnung einfach teuer,
ja,
kriege ich noch mehr Geld von euch.
Und ich mache die einfach zu. Da kommt keiner rein, ist meine Wohnung.
Ja.
Hat er alle Wohnungen. Und lässt aber niemanden rein, das ist doch gemein,
ja,
Frau Meisendrath.
Und dann
und
kann...
Den Ding machen sie zu. Den Wagenplatz in Berlin.
Ja.
Da gehen sie mit der Polizei rein. Verstehen Sie das?
Ja, weil Wohnen und Grundeigentum eine verhandelbare Masse.
Was ist Besetzen eigentlich für Sie?
Häuser besetzen.
Ja, waren Sie da dabei?
Stimmt, das ist richtig. Ja, ich war mal in einem besetzten Haus und habe dann... Da war aber die Infrastruktur, also da muss man schon sagen, das war etwas sehr in Berlin, in so einem besetzten Haus.
Waren Sie bei Langhans?
Nein, nicht bei dem, das war, nein.
Aber war das nicht Ihre Zeit?
Doch, aber nicht da war ich nicht.
Waren Sie
war
nicht?
Das war mir zu, da war ich noch nicht so weit geistig.
Ich hätt Ihnen das jetzt zugetraut.
Aber weil ja, Sie haben recht, also Kommunen
auch.
Und in den 68ern wurden ja auch viele Häuser besetzt, nicht wahr? Leerstehende Gebäude zu sagen, hier können wir doch eigentlich wohnen.
Macht warum
doch,
eigentlich?
Warum was?
Warum sind die eigentlich leer? Da gehen wir doch einfach rein.
Ja, genau, richtig.
Haben die gemeint.
So, das
und das sehe ich auch ein. Wieso soll man die gehen ja trotzdem kaputt, die Häuser, auch wenn niemand drin wohnt.
Ja, die gehen sogar schneller kaputt, wenn niemand drin wohnt.
Ja, stimmt, weil die nicht geheizt werden. Und auch zum Beispiel nicht geputzt.
Ja, fragen Sie mich nicht, warum, aber es ist so.
So. Gibt es aber auch in Nürnberg, auch heute noch.
Ein besetztes Haus?
Aber so Leerstände.
Ach so, ja.
Wo die Stadt jetzt aber sich gedacht hat, wir müssen da irgendwas machen.
Jedenfalls, ich wollte nochmal zurück zum Kapitalismus, zu den Anfängen, zu den Wurzeln. Welcher berühmte Proto-Kapitalist fällt Ihnen denn ein, der mit Wohnungen zu tun hat? Augsburg.
Ja, genau. Der mit der Mütze.
Ja.
Und der Jacke.
Ja.
E.T.A. Hoffmann.
Ach, Herr Eisenbart, der war doch aus Bamberg.
Sie
Tiffeltoffel. So, also, Fugger.
Ach, der Fugger.
Der Fugger war ein in einer Zeit, in der es noch kein...
Bertolt Brecht.
Jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden.
Na, Augsburg.
Ja, Fugger.
Fugger.
Kennen Sie Fugger nicht?
Die Fugger, die Handelsfuggers.
Ja, genau. Also quasi in einer Zeit, wo es noch keinen Kapitalismus gab, haben die Kapitalismus gemacht.
Ja,
und
die haben das nach dem Computerspiel, die Fugger 2, haben die sich benannt in Augsburg. Die haben gesagt, das war ein cooles Spiel.
Zuerst,
das hat uns
zuerst Fugger,
Fugger
dann
2.
Nach der Fugger 2 und haben dann die Fuggerei auch noch nach Fugger 2 benannt.
Ja.
Die Fuggerei in Augsburg. Jedenfalls haben die dann Sozialwohnungen gebaut. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ein Kapitalist, der eine Sozialwohnung baut und dann sagt, ihr müsst, ich bin reich, ich baue euch ein Haus.
Ja.
Ihr Armen, Ihr müsst halt Vater.
Ihr müsst aber auch drin wohnen.
Ja, und das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis und ein Ave Maria jeden Tag für mich aussagen, sonst werfe ich euch wieder raus.
Also die müssen für ihn fürsprechen bei der Mutter Maria.
Ja.
Das ist ja schlau. Der hat quasi, das ist ein Ablasshandel.
Kennen Sie das? Ja, klar. Aber ist das nicht interessant, dass quasi am Anfang des Kapitalismus erstmal eine Sozialsiedlung steht mit Fugger?
Finde ich gut.
Ist das nicht interessant?
Finde ich sehr interessant.
Und was wollte ich noch sagen? Ja, das gibt es immer noch. Und damals hat das dann hier, das waren 140 Wohnungen in Augsburg, was relativ viel war damals. Und eine Jahreskaltmiete von 88 Cent.
Nein.
Das müssen Sie sich mal vorstellen.
Wie viel war das damals wert?
88 Cent.
Wahnsinn. Das ist so viel wie 88 Cent heute.
Ja, wenn man das umrechnet.
Sagen wir, eine Mark 76.
Ja.
Das sind fast 3 Euro. Mhm.
Gut. So, Herr Eisenbart, ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Ende, oder? Haben Sie noch einen Text für uns dabei?
Richtung Ende?
Ja.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, dann.
Wir sind ja live. Ja, zwei Texte habe ich noch.
Ja, das ist doch gut. Ich habe noch ein kleines Auswerferthemachen, über das wir danach noch reden können.
Gut, bitte können Sie noch eine Karte lesen, bis ich mich entschieden habe, welchen Text wir.
Ja, also wir hatten das ja gerade vielleicht als Abschluss. Also die Geschichte des Arbeitens und des Wohnens sind natürlich stark verknüpft. Der Wohnraum, der Arbeitsraum, die Werkstatt, die Wohnstadt, Wohnstätte, nicht wahr? Zeltstätte, sehen Sie, das steckt alles schon, ist miteinander verknüpft und es gestaltet sich so aus. Und nach diesem nächsten Text, den Herr Eisenbart gerade heraussucht, werden wir noch ein kleines bisschen schön über Wohntipps und Wohntrends 2022 reden.
Ja, haben Sie jetzt die Karte? Sie sollen aus der Karte vorlesen. Die Postkarte.
Ach so, Sie meinen solche Karten. Ach, ich dachte, Sie meinen die Speisekarte. Naja, also, ich greife noch mal in den Karten.
Vielleicht mal was Exotisches.
Ja, was Exotisches. Peter Jackson aus Neuseeland.
Ach, toll.
Hat uns geschrieben.
Seine Filme gucke ich auch immer so gerne.
Richtig toll. Er hat uns geschrieben, liebe Eisenbart und Meisendraht Redaktion, vielen Dank für eure Sendung. Ich höre die immer, wenn ich hier den Hobbit-Film gerade. Es ist ganz furchtbar. Und für mich ist Eisenbart und Meisendraht die kleine Flucht aus der Realität geworden.
Ach, schön.
Wenn ich wieder mich mit Zwergen rumärgern muss oder Drachen zähmen. Da wünsche ich mich oft in dieses fantastische Worldbuilding von Eisenbart und Meisendraht zurück.
Schön, das hat er schön formuliert.
Holla ho he.
Ja.
Und Kawa Itaka Ituana Otetangata hat er noch dazu geschrieben drunter. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Gut, aber es ist schön. Dann dann lese ich auch noch eine vor.
Ja.
Hier. Von Mata Hari. Ich wünsche mir das Lied Auf Wiedersehen von Ruri Schurike. Das geht nicht, wir spielen hier keine Musik, sondern Texte. Und hier kommt einer von Hanne Mausfeld.
Mit Weitblick wegbeamen. Unnötig in Wärme lüfteln und in wilden Wolkenwelten voller Cumulus. Wann immer Wellen schlagen, liebend auf Schaumkronen tanzen, auf Himmelspferden galoppieren, im eigenen Kämmerchen. Wohlwollend, auch zum Selbst. Das geistige Lotterbett nicht besudeln oder Maßstab sein lassen für blaue Stunden. Wer weiß wo.
Ja, das waren schon wieder 2 Stunden Art Pop and Roll mit, Moment.
Nein, wir haben noch einen letzten Block.
Eisenbart und Meisendraht.
Wir haben noch einen letzten
Block. Ach so, wir haben noch einen Block.
Das war heute eine etwas, ich sag mal, eine etwas laberige Sendung.
Kann sein.
Aber das macht nichts. Das dürfen wir auch mal. Es ist Weihnachten.
Ja.
Gefälligst. So. Jetzt. Ich habe für Sie noch, Thema ist ja Wohnen.
Ja.
Und da ist mir natürlich gleich, bin ich ins Zeitschriften, in den Zeitschriftenhandel meines Vertrauens und habe mir eine schöne Wohnen geholt.
Wirklich?
Natürlich. Auch so, auch aus persönlichem Interesse heraus.
Gibt doch andere Wohnen.
Gibt doch andere Wohnen, gibt doch.
Gibt auch.
Grässlicher Wohnen.
Grässlicher Wohnen.
Ja.
Ja.
Jedenfalls, hier ist ein Artikel, den ich mit Ihnen, da ging es um Tapetentrends 2022.
Ah Mensch, da freue ich mich, da lehne ich mich gleich zurück.
Da können Sie sich mal inspirieren lassen.
Ja.
Also, das ist eine Art Liste. So, ja. Was ist in, was ist trendy, was hat man jetzt an der Wand?
Ja.
Tapeten zum Beispiel im Material-Look.
Material.
Ja, ganz egal, ob Holz, Stein oder Beton. Tapeten im Material-Look sind wahre Eye-Catcher und verleihen Räumen schnell eine ganz neue Atmosphäre. Dann gibt es noch Tapeten im Natur-Look. Die Natur hat einen unglaublich positiven Einfluss auf unser Gemüt. Also ab nach draußen. Und wenn wir noch mal keine Zeit, für einen Spaziergang an der frischen Luft haben, erfreuen wir uns einfach an unseren Tapeten im Dschungel-, Wald- oder Wiesen-Look. Tapeten mit Struktur. Sie lieben schöne Haptik? Dann empfehlen wir Strukturtapeten. Die begeistern nicht nur mit ihrer Oberfläche, sondern beeindrucken zusätzlich mit geometrischen Formen und kreativen Ornamenten. Jetzt das Highlight. Sind Sie bereit, Herr Eisenbart?
Ich bin schon sehr gespannt auf das Highlight von dieser, von diesem sehr guten Artikel. Und ich frage mich auch, wer die schreibt, weil die sind so gut formuliert. Und man fühlt sich da direkt, man kann sich direkt vorstellen, wie gut diese Tapete ist.
Also, Trommelwirbel. Ich hasse es immer, wenn in Audioformaten Trommelwirbel gefaked werden. Also, der beste Tapetentrend 2022 wird sein: Tapeten im Digitaldruck. Via Digitaldruck lassen sich. Ich stelle mir das gerade einfach nur vor. Via Digitaldruck lassen sich unglaublich beeindruckende Tapeten mit tollsten Farben und Motiven produzieren. Also verabschieden Sie sich doch von einigen Ihrer weißen Wänden und holen Sie stattdessen ein beeindruckendes Bergpanorama oder subtile Farbspektakel. Subtile Farbspektakel ins Wohn- oder auch Schlafzimmer. Vielen Dank. Das sind die Tapetentrends.
Unglaublich, Frau Meisendrath. Ich bin ganz gerührt jetzt und auch, also für mich beginnt jetzt ein neuer Zeitabschnitt in meinem Leben, weil jetzt weiß ich absolut alles übers Wohnen.
Sind Sie eher so ein Strukturtapetentyp oder ein Digitaldrucktapetentyp?
Ich habe am liebsten alles auf einmal. Also gleich Steinwand, Natur, Holz, Digitaldruck. Tolle Farben und auch noch Berge.
Ja.
Am besten alles zusammen, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hingucken soll. Hier im Sender ist das ja ein bisschen anders. Da ist ja Teppich an den Wänden. Auch da wird sich bestimmt der eine oder andere oder die eine oder andere Innenausstatterin sich etwas Schönes einfallen lassen, wie man da zum Beispiel ein schönes Muster hineinknöppeln kann. Damit es hier auch noch ein bisschen, dass wir ready sind für das neue Jahrtausend. Denn nächstes Jahr fängt ja schon ein neues Jahr an, liebe ZuhörerInnen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie da gut hineinkommen. Nächsten Monat hören Sie uns nicht, denn da wird...
Es ist immer diese schwierige Zeit um den Jahreswechsel herum,
ja,
wo wir eigentlich immer mehr weg sind als da.
Ja, stimmt, aber nächstes Jahr sind wir schon auch da, auch im Januar, aber wir sind an einem anderen Sendeplatz. An diesem Sendeplatz wird uns ein Wichtel eine schöne Sendung machen. Wir sind darauf sehr gespannt, denn wir haben bei der Wichtel-Aktion von Radio Z mitgemacht. Deswegen nächsten Monat, ich glaube 24. Januar ist es, hören Sie uns nicht, sondern eine andere Stimme. Könnte auch mal ganz schön sein. Müssen ja nicht immer alles selber machen. 23. Januar, 16 Uhr auf Radio Z. Sehr schön war das mit der Kalimba.
Ja, ich habe nochmal einen C-Dur als Schluss.
Und sie wippen das so hin und her, damit ja, das schön ist.
Das ist wie mit der Mundharmonika. Man kann auch hinten, sind Löcher drin. Da muss man schon, da muss man ein bisschen Feingefühl haben für dieses Instrument.
Ja, aber gefällt mir gut. Schenken Sie mir das zu Weihnachten?
Vielleicht.
Oder zu unserer 50. Sendung? Ja?
Ja, hier. Bitte.
Dankeschön.
So.
Ich werde Sie in Ehren halten.
Ja. Gut, rutschen Sie fröhlich den Berg hinunter. Es ist ja mit dem Schnee auch so eine Sache. Mit dem Klimawandel gibt es ja gar nicht mehr.
Gibt es ja gar nicht mehr.
Jetzt muss man sich Wasserrutschen bauen im
Garten. Geht das wieder los?
Dann kann man mit dem Hintern rutschen. Das ist auch mal schön.
Also.
Naja, es ist Weihnachten, Eisbad, da kann man schon mal Hintern rutschen sagen.
Naja.
So, und dann... Ja, und dann entschuldigen wir uns für unsere Sendung.
Ja, herzlichen Glückwunsch, dass jetzt die nächste Sendung kommt.
Und als letzte Karte, Grußkarte, die ich hier noch vorlesen möchte, ist mir gerade uns aufgefallen, es sind zwei junge Recken abgebildet aus den 90ern. Die Karte kam von Milli Vanilli.
Ja.
Und sie haben geschrieben, Frau Meisendraht. So. Danke.
Das war alles?
Ja, das war alles. Ich glaube, die wollten die Bilder sprechen lassen. Ich glaube, die waren nicht so mit Texten und mit Singen, waren die auch nicht so. Die haben das, oder was? Oder nicht?
Weiß ich jetzt nicht. Haben die Lust, ja auch mal mitzusingen?
Das ist ja auch was ich eigentlich, ach egal, nee. Machen wir nochmal.
Gut, ja?
Ja, also nochmal. Ich habe hier die Karte von Milli Vanilli. Die wollte ich noch vorlesen.
Grüße.
Ja, die hing hier an der Wand. Ein Pop-Duo. Und die haben uns auch gratuliert zur 50. Und,
danke.
Und wenn man sie aufklappt, die Karte, dann singt die Jingle Bells.
Machen Sie mal auf.
Girl, you know it's true.
Eigentlich eine Frechheit, diese Karte. Das ist so eine Unverschämtheit.
Das ist wirklich unerhört. Dann mache ich noch eine Karte auf. Geben Sie mir mal
ja.
Die hier. Von Dieter Koslik. Ah, schön, das ist der ehemalige Festivalpräsident von der Berlinale. Liebe Grüße nach Berlin. Und sein Text ist... liebes Team, liebe Radio Z, liebe Eisenbahn und Eisendraht, das perverse Geblase und das, Moment mal, das Abfingern, das kann ich nicht vorlesen. Das würde mich nach kürzester Zeit zum heftigsten, nee, das lese ich nicht. Herr Koslik, also so geht's nicht. Bitte nicht hier bei Radio Z, wir sind hier ein anständiger Sender. Und hier kommt noch ein Text vom Sohn von der Mutter von Barkowski. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Und hier kommt die Strafzeit.
Meine Wohnung ist voller Müll. Ein Freund ist jemand, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Müll zu verwerten. Ich sitze mit Schal um den Kopf und einer Sonnenbrille vor den Augen auf dem Bett und jammere. Der Freund macht sich Kaffee, ich mir Tee. Er spült ab. Der Freund packt riesige Mülltüten. Er versucht mich zu motivieren, mitzumachen. Die anderen soll ich vergessen. Er fragt mich, was ich so denke, und ich sage ihm, dass ich nur denke, wenn ich rede. Sonst ist mein Kopf leer. Wir bringen den Müll gemeinsam runter. Die Mantras aus dem Handy waren nervtötend, und wir haben sie ausgemacht. Aber manchmal ist die Stille und ein Gespräch besser ohne musikalische Begleitung. Ich sehe meinen Freund im Müllcontainer stehen, so drückt er das Altpapier zusammen. Dann möchte er das Pfand zurückbringen. Ich weigere mich. beklage mich, dass es mir dreckig geht, das Licht mich blendet, dass ich voll fertig bin. Dann ist mir klar, der gibt nicht auf. Er meint, es würde helfen, sich um sich zu kümmern, seine Wohnung aufzuräumen. Also muss ich wohl mit. Im Supermarkt gibt es einen Automaten, er nimmt fast alle Flaschen an. Nur zwei große Glasflaschen bleiben übrig. Der Typ kennt mich besser, als ich mich kenne, sucht mir ein Getränk aus und etwas zu essen für morgen früh. Mein Lieblingseistee vom Dönerverkäufer, Bananen, Brot, Fleischsalat und Zwiebelwurst. Bei der Zwiebelwurst frage ich ihn, ob er meinen Müll durchsucht hätte. Ich weiß es selbstverständlich besser. Er kennt mich. Nachdem alles bezahlt ist, bekommen wir 7 Euro, 77 Cent Rückgeld. Eine Glückszahl aus der Welt des Casinos. Die Querdenker-Demo ist jetzt um die Ecke bei mir angekommen. Polizisten laufen vorbei. Der Meister hilft mir, den Querdenkern zu verzeihen, sodass sie mich in Frieden lassen. Sie schreien mit einer lauten Stimme. Man sieht nur blaues Licht von der Polizei und die Stimme ist komplett unverständlich. Ich sage zum Meister, dass sie lügen und deshalb unverständlich sind. Ich weiß es natürlich besser, dass sie nicht zufällig hier sind. Wieder zu Hause hat mir der Freund einen Sessel leergeräumt, auf dem ich sitze und ich erzähle ihm, wie es mir geht. Ich fange an zu weinen, sage, dass ich beim letzten Mal ganz alleine war und die ganze Welt gegen mich. Jetzt hätte ich jedoch Freunde, die mich beschützen. Ich erzähle, dass zurzeit die Psychiatrien zu sind und deshalb die Verrückten draußen herumlaufen und hinter mir her wären. Ich weine. Er umarmt mich, ist für mich da. Ich weine noch mehr. Dann muss er los, weiterarbeiten. Er empfiehlt mir, schlafen zu gehen und längere Texte zu schreiben. Er erzählt Geschichten von jemandem, der eine Reinigungskraft hat und dass man sich gegenseitig helfen müsse. Verabschiedung mit Bro-Faust. Ich sitze vor der Schreibmaschine und vor mir steht der kopflose Butter als Figur und davor ein kleines Mädchen im Kleid aus Plastik ohne Kopf. Das hat der Meister für mich im Müll auf der Straße gefunden. Wir sprechen nicht darüber, wer wir sind, denn wir wissen es. Wir kennen das Verhältnis. Eine Hand wäscht die andere. Auf der Handyhülle, beinahe schon entsorgt und vom Meister gerettet, steht One Love.
Gibst du mir das Feuerwehrauto?
Jürgen? Ich wollte aber doch gerade Feuerwehr spielen. Es hat doch gebrannt hier.
Ich habe zuerst extra die Kerzen umgeworfen. Nee, ich habe zuerst dran gedacht.
Aber Jürgen, ich wollte doch. Manno, jetzt bist du doof.
Ja, du bist doof.
Du bist doof.
Du bist doof.
Du willst immer den Wagen haben.
Nee, du willst immer den.
Ich will den Wagen, richtig. Ich will den immer. Und du nimmst ihn immer.
Dann mache ich Puzzle.
Ich puzzle doch gerade.
Nein.
Du bist so doof.
Nee, du hast das Feuerwehrauto jetzt.
Ja, aber gepuzzeltes Feuerwehrauto. Wir haben doch nur ein Feuerwehrauto-Puzzle.
Ja.
So, du Blödmann.
Ich hau dich gleich. Nö.
Doch.
Nö, ich hau
dich. Komm her.
Nö.
Komm her. So, jetzt. Hier, siehst du meine Faust? Nö. Siehst du?
Nö.
Im Bauch rein und nochmal.
Nö.
So.
Nö. Doch. Aua!
Oh, ja, das macht Spaß, nochmal.
Aua, und Papa! Zack, Papa!
Zack, zack, bumm, und
Papa!
Zack, du Dummkopf.
Aua!
Du. Kinder sind manchmal so grausam.
Ja, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Aua!
Du bist lustig. Ich mag dich.
Ja.
Aber ich hasse dich auch ein bisschen.
Aua!
So, genau, damit du nicht hier.
Aua!
Ja!
Nicht brennen!
Schrei doch nicht so rum jetzt.
Aua! Papa! Papa!
Christkindmann kommt doch gleich.
Christkindmann?
Ja.
Warum?
Ja, weil Christkindmann-Zeit, Geschenkezeit ist.
Christkindmann-Geschenkezeit?
Ja, Christkindmann-Geschenkezeit ist heute.
Ist heute?
Ja, wir kriegen noch was. Vielleicht krieg ich noch ein Feuerwehrauto. Dann hab ich
Nö.
Zwei. Doch.
Du hast schon eins, Jürgen.
Du kriegst gar nichts.
Du hast schon eins.
Ich krieg Feuerwehrauto.
Du hast schon ein Feuerwehrauto, Jürgen.
Hast du es gehört?
Was?
Hast du es gehört? Da war es schon wieder.
Christkindmann
ist da.
Christkindmann
kommt.
Okay, ganz leise.
Ich hab Angst.
Mach auf. Mach
so. Aber ich bin auch ein bisschen erregt.
Hallo, liebe Och, Kinder! Christkind, Mann, ist... Also, Kinder! Also, hört blöd, doch mal! Also, hört auf!
Blöd!
Nicht blöd, werfen!
So langweilig.
Langweilig.
Lass das bitte.
Du riechst nee, aber so, du riechst
nein.
Na, ja, na, blöd, genau, aber aus dem Arsch.
Warum brennt sie hier eigentlich?
Wie ein Klo.
Du riechst aus dem Hintern wie eine Kuh aus dem Mund.
Kann ich das Feuerwehrauto?
Kuharsch.
Aua.
Papa.
Aua.
Hau doch ab.
Aufhören.
Geh doch nach Hause.
So langweilig.
Geh doch dahin, wo du hergekommen bist, du Weihnachtsimitator.
Das ist immer noch mein Haus.
Blödel, ja.
Lass mich.
Doldi. Sagt die Oma immer.
Ich gehe, wann ich will.
Wohnen ist ganz schön anstrengend, findet Daphne Elfenbein. Immer gibt es irgendwas zu putzen. Nachdem Gastronomie, Museen und Wellness von Virusverordnungen vermiest sind, wird nicht mehr entspannt. Doch selbst fürs Nicht-Entspannen braucht man den passenden Sessel. Ach, Frau Elfenbein hat beim Putzen immer ganz philosophische Gedanken und eine Welle der Wonne wogt durch ihr Herz, als sie den Schmutzlappen im Schmutzwasser auswringt und nochmal über ihre Fußtapsen wischt. Ein blanker Boden, eine Wohltat. Sie wird sich einen Sessel kaufen. Je länger das mit dem Zwangswohnen währt, umso sichtbarer wird der Schmutz. Frau Elfenbein hat den Dreck nie wahrgenommen, als sie noch in der weiten Welt vagabundierte. Jetzt wuchtet sie täglich Staubwedel, Wischlappen und Bohnenwachs gegen den stetig niedersinkenden Staub. Der kommt nicht etwa aus dem Weltall, sondern wird abgeworfen von Haut und Haar, Hemd und Hose, Hausdecke und Handtuch und einer haarigen Katze. Heftig pfeffert sie Wischlappen und Schürze in einen Winkel. Die Sache mit dem Sessel will ihr nicht aus dem Kopf. Mit Maske und Impf-App marschiert sie zum Möbelhaus. Soll doch die Katz die Staubmäuse jagen. Ein neuer Sessel muss her. Ein Sessel, der sich ergonomisch Frau Elfenbeins aristokratischem Hintern anpasst, dynamisch schwingend, hydraulisch verstellbar und leicht. Nur so wird Wohnen wieder zur Wohltat. Sonst ist Frau Elfenbein ja so anspruchslos wie ein Käsebrötchen, doch die Pandemie fordert ihren Tribut. Wer sich anpasst, überlebt? Zum Glück ist Shopping noch nicht infektiös, nachdem jeglicher Spaß virusverdächtig auf dem Altar des Infektionsschutzes geschlachtet wurde. Knirschend zerbröckelt eine gebrannte Mandel unter Daphne Elfenbeins dritten Zähnen, als sie in der Cafeteria sitzt und Prospekte studiert, während eine Putzfrau mit OP-Maske den Feudel über die Bodenfläche des Möbelhauses schwingt. Dann setzt sich ein maskierter Mann im Möbelhauskostüm an Frau Elfenbeins Tisch und mit 1,5 Meter Abstand und einem Tablet entwerfen sie gemeinsam einen Fernsehsessel mit hellbraunem Lederbezug und Alugestell. Das Design wird dann gleich zum 3D-Druck ins Depot gegeben. Frau Elfenbein freut sich schon, bald federleicht im Sessel zu wippen, dem Himmel entgegen, der unter der Zimmerdecke endet. Erschöpft kehrt sie abends vom Einkaufen zurück und reißt sich die Maske vom Gesicht. Endlich wieder wohnen. Doch die von IKEA und Co. beworbene Wohnwellness muss warten. Da ist noch die Wanne auszuwischen und Wäsche zu waschen. Doch was wird nicht alles auf morgen verschoben? Denn nun wird weitere zum Wohnen wichtige Ware im Web bestellt. Es fehlt noch so vieles. Na, wenigstens ist Wohnen nicht ansteckend. Pech hat, wer sein Heim mit anderen teilt oder mit lebensmüdem Leichtsinn noch Kontakte pflegt. Der einst so geschätzte Mitmensch ist zur Infektionsgefahr mutiert. Geduckt gehen wir aneinander vorüber. Auch Augenkontakt weckt schon Argwohn. Sirenengeheul von früh bis spät, wenn sie die Todgeweihten abholen oder Durchgedrehte aufsammeln. Der Rest hat sich beim Lüften den Tod geholt.
Frau Elfenbeins Nachbarn zum Beispiel, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis die auch infiziert sind. Dauernd klingeln Leute bei denen an der Tür und sie grölen und lachen und reden laut durcheinander. Ha, Frau Elfenbein presst das Ohr an die Wand, einen Zettel mit der Nummer der Notfallrettung in der Hand für alle Fälle. Husten und röcheln sie schon? Wetten, die sind morgen alle in Quarantäne? Sie dichtet schon mal ihre Türen ab. Bei Kerzenschein und Kräutertee feiert Frau Elfenbein ihre unbefleckte Gesundheit und wartet auf Ware, entschlossen, zu den Überlebenden zu gehören, wenn das Virus die Menschheit dahingerafft hat. In ihrem Schwingsessel träumend produziert sie postpandemische Prognosen. Sie wird ihre Waren nur noch aus den Wohnungsauflösungen der Corona-Opfer erwerben, denn Amazon hat keine Mitarbeiter mehr. Sie wird ihr Gemüse selbst anbauen, denn der Rosenkohl wächst nicht mehr bei Penny. Nur ihr aerodynamischer Sessel, auf dem wird sie dann irgendwann, wenn alles geputzt ist und das Wohnen beginnen kann, tief durchatmen.